Wunderschönen guten Tag und willkommen bei Trekkipedia. Wir sind
Peter
und Tanja. Ein großartiges Willkommen an unsere HörerInnen und natürlich auch an dich, Tanja.
Ja, danke. Danke ebenso. Und an alle, ja, willkommen. Schön, dass wir wieder da sind. Das Leben ist so ein bisschen dazwischen gegrätscht, aber gucken wir nach vorne. Dahin ist unser Blick gerichtet in die Utopie Star Treks.
Ja, das sagen wir aber auch jedes Mal. Ja, gerade ist ein bisschen schlecht. Also so richtig super gut wird's gar nicht mehr. Also, nein, Zeit ist knapp. Ist ein teures Gut und da muss man ordentlich Latin auf den Tisch hinlegen, um da gegensteuern zu können. Deswegen ist, also nur deswegen natürlich, ist unser heutiges Thema Eigentum, Besitz innerhalb der Föderation. Mal schauen. Aber wir haben auch noch ein bisschen Danksagung zu vergeben. Und zwar hat der liebe Skaggy das Buch, das wir nochmal herzlichen Dank von der Podcastläuferin bekommen haben, von uns geschenkt bekommen, da er sich gemeldet hatte und wir hatten das dann entsprechend zugelost, kann man sagen. Ne?
Ja, an ihn weitergegeben. Genau. Viel Spaß damit.
Ja, wir hatten das Buch schon, deswegen, da wollten wir dann halt einfach nicht sagen, ich stelle es neben meine anderen Bücher, die identisch sind, vielen Dank. Nein, sondern wir wollten da jemandem mal was Gutes tun und das, ich finde es schön, dass das jemand bekommt, der sich darüber freut. Ja, und auch hat uns jemand geschrieben, der liebe Matthias. Wir sind im engen Austausch mittlerweile und er hat uns ein kleines Paket geschickt, da möchten wir auch nochmal Dank sagen. Wir haben das freundschaftlich untereinander aufgeteilt. Literatur habe ich bei mir behalten, weil die Tanja das tatsächlich schon hatte, aber ich tatsächlich nicht. Und diese kleinen anderen Boni, die dabei waren, hat Tanja bekommen. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen und freust dich darüber.
Genau, ich freue mich drüber. Ja, Sammelkarten, sehr, sehr schön.
Ja. Aus 1995 oder so waren die? Krass.
Genau, krass. Ja.
Original verpackt. Ich war so in Verlegenheit, diese Tütchen aufzumachen. Ich habe die paar Mal in der Hand gehabt und hätte die fast aufgerissen. Ich hätte gedacht, irgendwie ist das so, als ob man die Originalverpackung um diese Comics aufmacht. Ne? So, was man so in den Staaten sieht. Das wollte ich dir nicht nehmen.
Ich habe kurz überlegt, ob ich sie noch zulasse, aber ich habe sie dann geöffnet. Und du kannst dir alle Karten angucken. Es sind wunderschöne Karten von der fünften Staffel, wie gesagt.
TNG. Sehr schön. Okay. Ich würde sagen, dann starten wir doch mal ins Thema. Oder hast du noch irgendwas, was wir vorwegschieben müssen?
Nee. Jetzt kommt unser Thema endlich mal ran, wo wir schon ganz oft gesagt haben, da müssen wir auch unbedingt mal drüber reden.
Definitiv.
Und einige haben es auch immer mal wieder erwähnt. Ich habe mir jetzt nicht alle Namen gemerkt, aber ich hatte mir mal aufgeschrieben, es war ein großer, großer Wunsch von Böti. Also viele Grüße. Ich hoffe, wir werden dem Thema heute gerecht.
Ich dachte, das wird Boeti ausgesprochen. Aber okay, Böti, kann er oder sie uns ja mitteilen.
Er. Okay. Genau. Ja, Geld und Besitz.
Ja, her damit.
Was haben wir denn da?
Ach so, ich dachte, das war ein Angebot. Nein, okay, Geld und Besitz, ja, wie heißt denn die Währung in der Föderation?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, Gene Roddenberry hat ja eigentlich postuliert, dass es in der Zukunft gar nicht mehr nötig ist, Geld zu haben und dass man sich von sowas frei gemacht hat.
Finde ich eine super geile Idee. Wäre schön, wenn es denn so wäre. Auf der anderen Seite, wer zahlt denn dann meine Miete?
Ne? Ja, vielleicht ist das ja gar nicht mehr nötig, Miete zu bezahlen.
Ja, ja.
Aber gucken wir doch erstmal, warum ist denn sowas nötig? Ne? Was ist Geld denn eigentlich? Wie kamen wir als Menschheit denn eigentlich dazu? Wo kommt denn diese gefühlte Notwendigkeit her? Wie hat sich das denn entwickelt und warum ist es scheinbar nützlich für uns?
Naja, ich weiß nicht, bei einer Kollekte sagt man ja, Geld, das klimpert, ist schön, aber Geld, das man falten kann, ist viel schöner. Wo kommt denn Geld her? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich behaupte jetzt mal einfach, also das ist jetzt einfach eine Behauptung von mir, ich weiß es eigentlich besser, Geld hat seinen Wert aufgrund seiner Seltenheit. Ist das der Fall?
Naja, es ist also mittlerweile, wie du sagst, gefaltetes Geld, also ein Papier, das ist ja den Wert, den wir dem Ganzen beimessen oder irgendwo hinterlegen. Aber ich dachte jetzt immer so ganz, ganz weit zurückgeblickt, also keine Ahnung, ich kann Brot backen, du hast den Fisch gefangen, ich will ein Brot abgeben, du einen Fisch und dann können wir tauschen. Und ich glaube, Geld ist quasi die Weiterentwicklung des Handels, oder? Oder der, ich sag mal, optimierte Handel. Weil vielleicht habe ich schon Fisch und ich bräuchte den dann aber nächste Woche. Und wenn ich aber Geld habe anstelle von zu viel Brot, dann kann ich den Fisch nächste Woche kaufen. Und bis dahin wäre mir sonst schlecht geworden. Also einfach eine eine Währung eingeführt, die das Ganze irgendwie ja überdauert, über, oder sag mal, was weiß ich, wir tauschen, was weiß ich, und ich gebe dir ein Haus, aber das steht leider auf dem falschen Kontinent, du wolltest eigentlich, dass das woanders steht, und das ist natürlich gut, wenn man das irgendwie übertragen kann, ne? Darum geht es ja.
Richtig, genau. Es geht darum, dass man zum einen eine Wertrelation darstellen kann. Das bedeutet, wenn ich jetzt den Fisch haben will und du willst das Brot haben und du sagst aber, ja, das Brot ist nicht so viel wert, ich gebe dir nur den Fischkopf, aber das ist halt nicht das, was ich will, ist blöd. Ne? Das ist ein ähnliches Beispiel mit diesem Haus auf dem falschen Kontinent. Und das, was du auch ansprachest, war die Lagerbarkeit von Werten. Das Geld, das ich bekomme, dem wir dann diesen Wert beimessen, der ist eben lagerbar, insofern dieser Wert nicht verfällt. Das bedeutet aber auch, dass, und daran hängt eigentlich jede Währung, dass die Leute, die eingebunden sind in dieses Währungssystem, dieser Währung auch vertrauen müssen. Die Leute, die eben, oder wenn eine Mehrheit nicht mehr dieser Währung vertraut, dann verliert die aufgrund dieses Misstrauens ganz schnell ihren Wert. Hat jetzt im Grunde nichts mit Inflation zu tun, sondern wenn keiner diese Euro haben will, sondern alle wollen nur noch in Zigaretten bezahlt werden, dann hat dieser Euro faktisch dann keinen Wert mehr. Der kann zwar dafür vorgesehen sein, einen Wert von so und so viel Zigaretten zu haben. Ich bin sogar Nichtraucher, ich habe noch nie eine Zigarette gezogen, aber nur, ich sage jetzt mal, so eine Knastwährung sind dann halt eben keine Dollar, kein Euro, sondern Zigaretten, weil man dem vertraut und weil es ein Bedürfnis danach gibt. Ja, mit diesem Geld kann man halt unter gewissen Umständen nichts anfangen. Am Ende kann man sich dann die Zigarette damit anzünden, wenn das faltbares Geld ist. Aber es muss tatsächlich Vertrauen da sein. Ohne Vertrauen ist diese Währung nichts wert. Und das, was ich am Anfang gesagt hatte mit der Seltenheit, das ist ganz entscheidend, dass die Währung, die dem zugrunde liegt, entschuldige, dass ich jetzt so monologisiere, ne, dass die Währung, die dem zugrunde liegt, nicht selbst und einfach vervielfältigt werden kann. Also ich lege das Geld auf den Kopierer und damit habe ich dann doppelt so viel. Wenn das der Fall wäre, würde bei jeder Verdopplung der kompletten Währung die Währung genau halb so viel wert sein. Das heißt, der eine Euro, den ich habe, bei der Verdopplung, wenn die ganze Währung aus einem Euro besteht, wenn ich zwei Euro plötzlich habe, aber der Gegenwert an Waren, die dafür zur Verfügung steht, gleich bleibt, dann verliert die Währung genau die Hälfte oder hat nur noch die Hälfte des Wertes.
Genau, also auch die Einzigartigkeit und dass man sie nicht einfach vervielfältigen kann, also in eigener Regie, das ist natürlich auch Grundlage dessen, genau. Und wenn man das jetzt mal überdenkt, wie ist es denn in Star Trek? Also wenn ich jetzt mal, fangen wir mal bei uns an, auf der Erde, ja, gehen wir mal, ich sag mal so, wie wir das immer so machen, ins 24. Jahrhundert.
Ich wollte gerade sagen, bei uns im 24. Jahrhundert, ja, genau. Genau, sehr gut.
Und was ist denn da die Notwendigkeit? Also wenn ich einen Replikator habe und kann mir sowohl das Brot als auch den Fisch selbst replizieren, dann weiß ich jetzt noch nicht genau, wo mein Haus hergekommen ist oder ob ich irgendwie eine Wohnung bewohne, die mir zugewiesen wurde oder so, aber scheinbar mangelt es mir ja an diesen materiellen Dingen nicht.
Aber der Replikator muss ja auch irgendwo hergekommen sein. Das heißt, es müssen Werkzeuge vorhanden gewesen sein und jemand, der weiß, diese Werkzeuge anzuwenden, um diesen Replikator zu erstellen. Diese Leistung muss aber erstmal erbracht werden, um an diesen Punkt zu kommen, wo diese Notwendigkeit für andere Dinge als einen Replikator notwendig waren. Ich weiß gar nicht, wie der Satz anfängt. Entschuldigung, das ist wahrscheinlich zu verwirrt. Aber sobald dieser Replikator da steht und eine entsprechende Energiequelle auch zur Verfügung steht, hast du recht, an diesem Punkt haben wir so eine Grundlagenbefriedigung, also eine diese Bedürfnispyramide, von der man vielleicht mal gehört hat, dass es so Grundbedürfnisse gibt, wie wir wollen frei atmen können oder was auch immer, wir brauchen Wasser, wir wollen uns frei verlieben können, wir wollen, also beispielsweise Schlaf und so weiter. Das sind halt so ein paar Grundbedürfnisse, die erstmal erfüllt sein müssen. Erst dann geht es weiter, einen Schritt weiter nach oben und immer weiter. Und am Ende können wir uns dann irgendwo selbst verwirklichen. Aber ganz unten müssen wir erstmal zusehen, dass wir am Leben bleiben. Und wenn das alles erfüllt ist, kann man darauf aufbauen. Das ist ja auch heute noch nicht so. Wenn ich den ganzen Tag einfach nur faul in der Gegend rumliege und ich sage jetzt mal mich unter einen Baum lege, ich werde dadurch nicht satt. Das bedeutet, ich muss irgendwie zusehen, dass ich Nahrungsmittel zu mir nehmen kann. Wenn dann der Winter kommt, könnte ich unter diesem Baum erfrieren und verhungern.
Ja, also wobei wir auch ein bisschen gucken müssen, also wir jetzt in Deutschland, wir leben ja schon auf eine gewisse Art und Weise privilegiert, also diese Bedürfnispyramide, die hat irgendwie so 5 Schritte, ne? Mhm. Und ich glaube, man sagt ja immer, in Deutschland fällt man, wenn man fällt, eigentlich nur bis auf Stufe 2 runter. Mhm. Das heißt also, physiologische und Sicherheitsbedürfnisse bleiben immer gedeckt. Das heißt, ne, unser Staat, also jetzt hier in Deutschland, sorgt dafür, dass es da eine gewisse Abdeckung, genau, dieser beiden Grundbedürfnisse gibt, ne? Genau.
Und das ist gut. Also, ich höre ja von allen Seiten immer mal wieder Kritik und es ist so schlimm in Deutschland und. So schlimm ist es nicht.
Ja, so schlimm ist es nicht, genau. Und natürlich kann man auch immer noch Dinge überdenken und verbessern.
Natürlich.
Ne? Also immer. Auch gerade, was manchmal auch Schwierigkeiten mit Antragstellung und so weiter und Nachweisen betrifft, ist es nicht lustig, das ist mir klar. Mhm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht, auch in die heutige Zeit, zum Beispiel die Vereinigte Staaten, ne, ist ja für Star Trek auch sehr naheliegend, da fällt man weit tiefer, ne? Da kann man bis nach ganz unten stürzen, mhm, und da sind die Bedürfnisse nicht per se so gedeckt. Ne? Von daher kommt es natürlich sehr gerade drauf an, wo wir uns befinden, in welchem Land wir uns befinden.
Wobei das halt schon übergeordnet so bedeutet, der Staat hat einen gewissen Einfluss. Und wir wollten uns jetzt eigentlich davon lösen. Im Grunde ist es ja so, wir behaupten jetzt mal, auf der Erde im 24. Jahrhundert ist es vermutlich überall homogen gleich.
Genau, aber die Frage ist ja, auf was für einer Grundlage. Also ich habe gesagt, wenn wir einen Replikator haben, dann muss ich mich nicht mehr darum kümmern, ob ich mein Brot gegen einen Fisch tauschen kann. Abgesehen davon, dass ich gar keinen Fisch mag. Aber das war jetzt ein schönes Beispiel.
Du wolltest ihn wegtauschen, ja, ist doch klar.
Ich wollte ihn wegtauschen. Nee, weil er so schön schnell verdirbt. Das ist ein schönes Beispiel, finde ich immer. Aber
Brot ja bekanntermaßen nicht, entschuldigt. Nein, aber du hast natürlich recht, ist klar, es ist ja nur ein Beispiel.
Jetzt ist natürlich die Frage, habe ich gesagt, wir haben unseren Replikator und du hast gesagt, na ja, aber wo kommt der denn her? Ja, das ist eben genau der Punkt. Also so, wie wir das, ich sag mal, gefühlt als ZuschauerInnen von Star Trek erleben, haben wir den, weil wir Menschen auf der Erde sind oder weil wir Bewohner der Erde sind, ob Mensch oder wer auch immer. Gefühlt, zumindest so wie ich es bisher erlebe in Star Trek, wenn man auf der Erde ist, ist man versorgt. Die Bedürfnispyramide ist, ich weiß nicht, bis zur Mitte oder so. Vielleicht auch, ja, also gefühlt, ehrlich gesagt, alle 5 Stufen bis ins, also soziale Bedürfnisse,
gut, dass man individuelle
Bedürfnisse und eine Selbstverwirklichung. Ich habe schon das Gefühl, dass das alles ohne große Hürden gedeckt sein kann und die Erde, also nicht der Staat, sondern die Erde jedem, der da ist, die Ressource bietet, wie zum Beispiel eben Zugriff auf einen Replikator oder eben andere Möglichkeiten, sich zu versorgen, ohne zu fragen, sag mal, wie viel Geld hast du eigentlich gerade dabei und hier kostet die Miete übrigens und dann brauchen wir noch das und dies und die Versicherung.
Ja, aber dann ist das Gut, ich möchte, also das Gut ist jetzt eine Wohneinheit in der und der Stadt. Mhm. Die sind alle gut, diese Wohneinheiten, die sind alle gleich gut. Mhm. Aber es gibt mehr Bewerber als Wohneinheiten in dieser Stadt. Das würde doch den Preis, also wenn es denn eine Zahl dafür gibt, nach oben treiben oder der Wettbewerb steigt halt generell, dass man sagt, okay, first come, first serve. Derjenige, der sich anmeldet, der kriegt es. Und wenn dann das alle ist, dann ist
voll ist, ist voll.
Aber die Marktwirtschaft besagt ja auch, wenn Bedarf besteht und der tendenziell sogar noch steigt, dann steigt auch die Kraft oder die Anstrengung, Neues zu schaffen. Und jetzt ist halt die Frage, wer setzt das um? Wer leistet diese Arbeit? Und im physikalischen Sinne ist ja Energie gleich Arbeit, ne? Was halt so ein Wort ist, was da schön ist, ja, sich selbst ähnelt, weil die Arbeit, die wir dann leisten, entsprechend vergütet wird. Und somit wäre Energie, also das Wort, was wir halt kennen, sei es elektrische Energie, das heißt in der Stromleitung, ist Arbeit im physikalischen Sinne, aber auch Arbeit im Sinne von, ich lasse das jetzt in einem Replikator, ich lasse mir Teile von einem Replikator replizieren. Das heißt, diese Arbeit wird geschaffen, um dann einen neuen Replikator zu erschaffen. So, und um dann mir ein Haus zu bauen, wie auch immer. Das heißt, dieses Gut der Lokalisation. Und nochmal, ich gehe jetzt davon wirklich aus, dass die alle gleich sind, diese Wohneinheiten, dass die wirklich, egal ob man ganz oben oder unten oder außerhalb der Stadt oder genau im Kern wohnt, dass die alle gleich sind. So ist es natürlich auch nicht. Mhm. Aber wenn das so wäre, wäre es trotzdem noch so, dass sobald der Bedarf deutlich höher ist als das, was zur Verfügung steht, die Anstrengung groß wird, neue Wohneinheiten zu schaffen. Das heißt, das ist schon so eine Sache, die ja im wahrsten Sinne des Wortes eingepreist ist.
Ja, es ist so ein bisschen die Frage, ne? Also, was Star Trek uns erzählt, ist ja, dass nach der fast Selbstzerstörung man einen ja Wertewandel erlebt hat, ne? Also heute sind wir politisch wirtschaftlich motiviert, ne? Und das Prinzip friss oder stirb, ja, komm weiter oder nicht, ja, das sind Stück ja, halt schon, ja. Und wenn wir dann sehen, aha, die Weiterentwicklung sagt uns also, Forschung und Entdeckung oder eben das gemeinschaftliche Mensch, also als Menschheit oder als Gesellschaft weiterzukommen, ist uns wichtiger. Handeln wir also eher philosophisch sozial? Und dann ist halt die Frage, was ist denn dann das individuelle Ziel? Also wieso sollten denn zum Beispiel so viele Personen an einem denselben Ort zum Beispiel wohnen wollen, dass man die Stadt dann extrem weiterentwickeln muss, extrem weiterbauen, ne? Wenn es doch im Grunde in Anführungszeichen egal ist, wo man lebt, weil man sein Auskommen hat, dann ist ja die Motivation eine ganz andere, jetzt zum Beispiel in eine bestimmte Stadt ziehen zu wollen. Ne? Momentan sind es wahrscheinlich eher diese wirtschaftlichen Beweggründe, die dazu führen, dass wir in bestimmte Städte oder Regionen ziehen und andere vernachlässigen.
Mir ging es nicht um die Lokalisation, sondern mir ging es nur um die Anzahl der Wohneinheiten. Wir haben 1 Million Personen in einer gewissen Region und die ist abgeschlossen, sagen wir mal, die Erde, wir haben 10 Milliarden Personen auf der Erde, aber wir haben nur 9 Milliarden Wohneinheiten auf der Erde. Einige wohnen zusammen, aber dann gibt es sicherlich einige Leute, junge Leute, die wollen eine neue Wohneinheit haben. Und die muss dann ja auch geschaffen werden. Was ist denn der Anreiz für jemanden, eine Wohneinheit zu erschaffen, also ein Haus zu bauen?
Ja.
Das heißt, ich muss halt selbst mein Haus bauen, wenn kein anderer dazu motiviert wird, beispielsweise mit Geld. Und deswegen habe ich diesen Bogen geschlagen.
Genau, verstehe. Aber es könnte ja eben so sein, dass die Erdregierung quasi das überblickt und sagt, aha, wir haben Bevölkerungswachstum, abgesehen davon denke ich durchaus, dass auch viele dann einfach in den Weltraum rausfliegen oder Kolonien bilden oder eben auf Forschungsreise gehen etc., dass sich das vielleicht auch ausgleicht auf der Erde. Aber jetzt gehen wir mal von Wachstum aus, dass dann die Erdregierung das regelt, dass dann eben von dort aus gesteuert auch gebaut wird und vielleicht, dass man auch einen Antrag stellen muss, da und da will ich mein Haus haben. Aber die Leute, die eben dann bauen, die bauen dann eben dieses Haus, ohne dass ich per se dafür bezahle. Vielleicht gibt es, das ist halt wieder der Punkt, ne? Inwieweit gibt es denn Geld? Offenbar gibt es ja keines auf der Erde.
Ja.
Ja.
Oder irgendwas, was irgendwie an diese Stelle getreten ist, wie unser Giralgeld auf dem Konto, das irgendwie aber nicht mehr gezählt wird, sondern irgendwie anders funktioniert.
Ja, also was natürlich immer mal wieder erwähnt wird, sind Credits, ne? Also Transporter-Credits oder generell Föderationskrediteinheiten.
Hört sich an wie Gutscheine, weil die haben irgendeinen anderen Wert, kannst du nur dort einlösen. Transporter-Credits beispielsweise, ne? Die kannst du halt nicht am Replikator einlösen, vielleicht aber schon, wer weiß.
Ja, also da finde ich interessant zu gucken. Also ich habe so das Gefühl, dass das Individuum auf der Erde einfach kein Geld braucht und nicht wirklich Credits braucht, aber haben kann. Ne? Also das ist das, was wir innerhalb der innerhalb der Sternflotte ja auch sehen, die Sternflottenoffizierinnen hantieren ja auch manchmal mit Münzen oder mit Latinum oder mit irgendwelchen anderen Währungen, einfach weil sie da zum Beispiel auf andere Kulturkreise treffen, wo Währungen existieren oder in irgendwelche Grenzgebiete kommen außerhalb des Föderationsraums, wobei man dafür nicht außerhalb der Föderation gehen muss, da müssen wir auch noch drüber sprechen.
Ja.
Aber es gibt Währungen und die besitzen, also auch Menschen besitzen Einheiten der jeweiligen Währungen. Und dann, ja, also es ist ja nicht verboten, Geld zu besitzen, aber es gibt halt einfach nicht die Notwendigkeit. Ne? Also die Frage ist halt einfach, was ist eine Gesellschaft ohne finanzielle Unsicherheit, ne, wo die materiellen Bedürfnisse erfüllt sind, hat halt wahrscheinlich einfach gar kein Interesse an Anhäufung von Geld und von Luxusgütern, genau, um den sozialen Status hervorzuheben, weil den gibt es ja so eh nicht mehr.
Ich würde gerne ein kleines Beispiel, was mir dann immer so unter den Nägel brennt, bringen, wo du sagst, Geld hat eben nicht mehr diesen Wert. Jemand spielt in einem Casino an einem Tisch und es geht um Latinum, was auch immer, und dreht an diesem Rad, gewinnt total. Und dann, und dann wird er aber weggerufen, also diese Person aus der Föderation steht auf und geht. Und ich denke mir, als ein in einer Kapitalismus-System aufwachsende Person, denke mir so, nimm doch deinen Krempel mit. Wie funktioniert das? Wird das jetzt gezählt und gut geschrieben und alle sagen, ja, ich zwack mir nichts davon ab. Was passiert da? Nee, die haben scheinbar nicht das Bedürfnis. Also das ist das, was ich halt gesehen habe und denke mir so, ah, okay, verstehe. Der nimmt das nicht mit, weil es ist ihm einfach egal.
Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das wird ihm einfach gut geschrieben, weil man weiß, ne, wer er ist und das wird seinem Konto quasi gut geschrieben. Oder er lässt es tatsächlich liegen, weil es ihm komplett egal ist. Und das haben wir in Star Trek auch gesehen. Also jetzt zum Beispiel Riker, als er mal in Wiedervereinigung Teil 2 eine Information haben will, da meldet er sich bei Quark und sagt, ach übrigens, ne, ich brauche da eine Info. Und Quark, und er, naja, ich habe doch noch da dieses so und so viel Latinum Barren bei ihnen beim Davo-Spielen gewonnen und ich würde den Gutschein jetzt hier einlösen. Es wäre dann alles Paletti, ne? Also Quark wollte oder konnte das nicht auszahlen, dann hat Riker einen Gutschein bekommen und den hat er dann gegen die Information eingelöst, weil ihm war das auch egal, ob das jetzt 10 oder 20 Barren sind oder was auch immer, ob er die hat oder nicht hat, ist auch egal. Und Quark war natürlich erleichtert, dass er das Geld wieder in Anführungszeichen gekriegt hat, das er nie ausgezahlt hat. Und wir haben das auch in Lower Decks gesehen. Bäumler, der beim Dabo extrem viel gewonnen hat und alle fangen schon an zu schwitzen, denken, oh je, müssen wir das hier auszahlen? Und er ganz, ganz glücklich ist mit diesem Gutschein, den er auch nur in Quarks Bar einlösen kann, im Merch-Shop, ja. Dann mit allem möglichen Billigkrempel strahlend und glücklich.
Er freut sich total darüber. Und man denkt
die
so,
Bar
oh.
verlässt, ja. Und er dann noch dem Typen am Dabo-Tisch gesagt hat, na, das ist mir eh egal, also Geld ist eh nichts wert für mich, ja, ich nehme gern den Gutschein und der andere so, was?
Ja, genau. Aber genau das spricht eben dafür, ne, dass das wahrscheinlich so ist. Ich würde gerne nochmal den Bogen zurückschlagen auf, also nochmal diese Idee mit diesen Grundstücken und Bauen und so weiter, der Staat greift ein, das hast du ja vorhin auch nochmal gesagt, und baut dann Wohneinheiten. Und ich sage jetzt mal einfach, der Staat sagt dann, ja, ich stelle das da hin, und genau an diese Stelle. Und dann sagt Picard, nee, da habe ich gerade meine Weintrauben. So, du weißt, wovon ich spreche. Also, wir sehen jetzt hier das Chateau Picard. Wer sagt denn, dass der Staat, wenn er denn was bauen will, nicht dorthin bauen darf? Ich meine, direkt auf das Chateau selbst nicht. Natürlich, klar, das müsste abgerissen werden, aber das wollen wir ja nicht. Also, zumindest Picard möglicherweise nicht. Und ich fände es natürlich auch super schade. Es ist ja echt schön. Aber wer sagt denn, dass dort, da wo die, wo der Wein gezüchtet wird, dass dort dieses Haus nicht hingebaut werden darf?
Ja, ja gut. Also ich meine, auf dem Chateau jetzt als Beispiel, ja, wird ja eben Wein hergestellt, der dann wiederum auch der Allgemeinheit zugutekommt. Der muss ja auch von irgendwem in Anführungszeichen getrunken werden, ne?
Ja, ich habe aber das Gefühl, dass diese Qualität oder der Wert nochmal, der Wert des Weines daher rührt, dass Picard sagt, ja, nur der ist der Beste. Und das sagt jeder über sein eigenes Produkt, ne? Replizierter geht gar nicht. Und das schmeckt man sofort. Und alle anderen zucken mit den Schultern und sagen, also Tetrapacks gibt's nicht mehr, ne? Aber der aus dem Replikator ist mir gut genug. Möglicherweise hat das vielleicht nicht den Wert für die Leute, die dort dieses Haus hingebaut haben wollen. Und denen ist das total egal. Wein hin oder her.
Ja, aber es geht ja nicht dann um die Leute. Es geht ja, also du sprichst jetzt immer von Staat. Ich denke, so darf man da nicht mehr denken. Ne? Also wir wissen natürlich nichts über diese Regelungen. Ne? Wie ist es mit Besitz oder wann ist es Eigentum? Ist alles Gemeinschaftseigentum und man besitzt dann jeweils nur gerade eben das Haus darauf und die Rechte daran, den Wein da zu bestellen? Und könnte jemand kommen und sagen, ich baue da jetzt aber ein Haus hin? Das sind natürlich sehr praktische Beispiele, die werden uns so in Star Trek natürlich nie erzählt, ne? Aber ich glaube schon, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sowas passiert, ne?
Selbstverständlich. Aber darauf wollte ich hinaus. Wer schützt das Eigentum von Picard, wenn er denn welches daran hat? hat er Eigentum? Das wird uns alles unklar, nicht beantwortet, aber ich möchte halt einfach diese Frage mal stellen, denn ich gehe davon aus, dass ich nicht der Einzige bin, der oder die sich eben diese Frage stellt. Mhm. Wer hat Eigentum am Chateau Picard? Ist das Eigentum von Picard? Oder darf da irgendeine andere Person hinkommen und sagen, ich bin obdachlos, kannst du mir ein Zimmer zur Verfügung stellen? Oder muss der vielleicht gar nicht fragen und sagt, ich bin arbeitslos, ich nehme mir das Zimmer da. Vielleicht sind Menschen aber auch so gut zueinander. Ja, aber sowas
wie, ich bin arbeitslos, ich brauche ein Zimmer. Ich glaube, das sind schon wieder solche Probleme aus unserem Jahrhundert. Ja, okay. Die gibt es so nicht. Weißt du?
Ja, ja, ja.
Ich glaube, okay, da denken wir zu sehr an unseren Bahnen. Also,
ich meinte auch nicht arbeitslos, sondern obdachlos. Entschuldige, ich habe mich falsch ausgedrückt.
Also, und ich glaube, das ist es eben auch, dass das nicht sein muss, ne? Also jetzt zum Beispiel, wir hatten in der Staffel 1 das beste Beispiel mit Raffaella Musica, ja, ne? Die in diesem Trailer wohnte, ja, in den Vasquez Rocks.
Den fand ich cool.
Ja, der war cool.
Aber wahrscheinlich für deren Umstände ist der total schäbig gewesen.
Ja, sie hat ja auch tatsächlich das erwähnt und meinte, sie in ihrem schicken Chateau und ich sitze hier an dieser, in dem Drecksloch, also ich weiß nicht mehr, was sie sagt, aber ne, sie hat ja ganz klar darauf hin gedeutet. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Autorenschaft da zu sehr in unserem Jahrhundert verhaftet war oder ob das wirklich ein Thema ist, über das man da jetzt in dem Jahrhundert irgendwie so reden kann. Ich hatte da ja schon mal so gesagt, dass ich glaube, da hatten wir in den anderen Folgen zum Beispiel über Arbeit und auch bei Essen zum Beispiel drüber und Replikator drüber geredet, wie man da so vielleicht ein bisschen differenzieren muss. Also hat sie sich womöglich eben aus diesem Gesellschaftsvertrag rausgenommen, jeder gibt was rein und jeder bekommt etwas, also quasi die Föderationsregeln, auch die auf planetarer Ebene funktionieren, ne? Also jeder nimmt teil, deswegen, also jeder gibt was und jeder nimmt was. Und wenn man sich dann so rauszieht, dann sitzt man halt womöglich in den Vasquez Rocks irgendwie und schmollt. Ich weiß es nicht.
Wobei das ist, ja auch das nicht ist schlecht
was,
was ist.
Uns ja, nicht erklärt ja, wird, okay, ja.
Sie hätte ja auch irgendwie in einem Holzverschlag in den Vasquez Rocks sein können. Und es wäre halt deutlich gewesen, dass das deutlich unter dem Standard ist, den vielleicht andere Chateau Picard, wie auch immer, leben. Und für uns wäre das halt deutlich gewesen, aber wahrscheinlich, so, sie hat ja extra darüber gesprochen, wie du schon sagtest, dass es so schäbig sei oder wie auch immer sie es ausdrückte. Ich finde das, auch wenn du das vielleicht ein bisschen so kritisch siehst, dass sie das nochmal aufgegriffen haben und dass das so ein bisschen in unserer Gegend, also in unserer Tanjas und Peters Gegenwart oder der lieben HörerInnen, dass es da Probleme gibt, die es im 24. Jahrhundert eben nicht mehr gibt. Aber ich finde, es ist schön, dass das angesprochen wird und dass sie eben diesen Lebensstil lebt. Und es ist ja offensichtlich genug Platz da. Es mangelt nicht an Räumlichkeit, wo man was hinstellen könnte, ne? Oder dass da irgendwer einen Anspruch erhebt.
Also sie scheint per se alles zu haben, was sie braucht zum Leben. Das meinst du? Ja, jetzt überlege ich zum Beispiel, gleiche Staffel, Sochi. War das Sochi? Nee, das war Dash. Entschuldigung.
Ich verwechsel die beiden. Die sind sich aber auch ein bisschen ähnlich.
Ein bisschen ähnlich, ja. Dash hatte ja auch eine Wohnung in der Stadt und arbeitete im Daystrom-Institut. Genau. Und dann denkt man, ist es womöglich dann eine Arbeitswohnung? Ist es da angedockt, ne? Durch die Stelle hat sie diese Wohnung bekommen und ist es quasi immer irgendwie verortet. Und wenn man dann eben keine, in Anführungszeichen, Stelle annimmt, weil man, keine Ahnung, eigenverantwortlich irgendeiner Tätigkeit nachgeht, dann meldet man sich und kriegt womöglich eine Wohnung zugewiesen. Ich weiß es nicht. Also wir theoretisieren jetzt auf einer großen Ebene. Ich glaube, es führt auch zu nichts. Wir haben darauf einfach keine Antworten. Aber ich finde es interessant, sich Gedanken drüber zu machen. Also Fakt ist, dass wir immer und immer wieder erzählt bekommen, vor allem dann natürlich, wenn irgendwelche Zeitreisen anstehen, wenn Kirk in der Vergangenheit feststellt, dass er beim Italiener ja eigentlich gar nicht zahlen kann und seine Begleiterin dann sagt, wie, gibt's in der Zukunft auch kein Geld? Und er sagt, nee, haben wir halt nicht. Oder immer wieder, ne, diese Momente, wo sie dann feststellen, dass sie damit nicht umgehen können und dass sie nicht dran gedacht haben, dass es das gibt in der Vergangenheit.
Jetzt, wo du es nochmal gesagt hast, ne, fällt mir diese Aussage, nee, kein Geld. Es hört sich so wie Armut an. Ne? Mhm. Das fällt mir dann nochmal auf. Aber das ist es ja nicht. Ne? Wir leben nicht in Armut.
Genau, sowas haben wir nicht mehr. Ne? Und das wird ja auch immer wieder betont. Also immer dann, wenn irgendwie gerade Leute aus der Vergangenheit da sind, Gefahr aus dem 19. Jahrhundert in TNG, Samuel Clemens unterhält sich mit Diana, Ne, dieses schicke Schiff, ne, das ist doch, also aus meiner Zeit haben wir Reichtum auf dem Rücken der Armen geschaffen, mhm, ne, was ist denn mit denen und diese ganzen Leute, die herumlaufen, sind das ihre Sklaven und sie versucht das nahezubringen. Nein, wir sind gleichberechtigt und es, Armut und Hunger wurde eliminiert, es gibt auch kein Geld mehr auf der Erde. Ne, dann wird das immer so fantastisch, das sind so Momente auch in First Contact, ne, Saffron Cochrane hat den Warp-Antrieb entwickelt, mithin aus Grund der Motivation, damit eben Dollar zu verdienen, er will damit Geld machen und Lily wird oben von Picard aufgeklärt, dass es eben kein Geld mehr gibt und auch wenn sie darauf hinweist, dass dieses Schiff ja auch irgendwas und von irgendwem gebaut werden musste, ne, und das stimmt natürlich, also das bindet Ressourcen und Arbeitskraft. Aber das ist eben nicht mit diesem Zwischenschritt, dass wir, ne, anstelle von Brot gegen Fisch diese Mittelswährung oder diesen Schritt dazwischen eingeführt haben mit Geld. Das ist hier eben nicht der Fall. Ne? Also zumindest die Arbeitskraft, die investiert wurde, wird nicht dafür bezahlt und dann womöglich auch noch wie heutzutage üblich unterschiedlich bezahlt. Es ist einfach eine Gemeinschaftsproduktion, ne? Und die Rohstoffe sind durch, ja, Handel, aber auch, also Tausch innerhalb der Föderation zusammengekommen, ne?
Da muss man an dieser Stelle aber auch wirklich nochmal echt betonen, dass es in den Köpfen der Menschen eine riesige Veränderung gegeben haben muss.
Absolut, denn, ja.
Wenn wir heute sagen würden, nee, es ist für jeden alles da. Wir produzieren, ja, in unserer Gesellschaft, ne, hier in Deutschland, produzieren wir ja mehr, als wir gebrauchen können. Nahrungsmittel werden weggeschmissen und so weiter. Und wir würden jetzt sagen, okay, es ist alles kostenlos, Geld fällt weg. Verhaltet euch bitte vernünftig. Und dann ist für jeden das Beste da. Und das Beste ist halt in Anführungsstrichen, ne, das stellt man sich auch die Frage, warum ist das eine viel günstiger als das andere? Und das ist im Prinzip nur eine andere Verpackung. Wir hätten genug für alle da. Und da stellt sich erstmal jetzt die Frage, im 24. Jahrhundert, gibt es verschiedene Qualitätsprodukte oder gibt es nur noch das optimale Produkt, wenn du weißt, was ich meine? Also gibt es das Supermarkenprodukt oder sind das die Gummibärchen in einer farblosen Verpackung?
Naja, jetzt zum Beispiel, das ist ja ein gutes Beispiel gewesen mit dem Chateau Picard-Wein, ne? Also für Jean-Luc ist das natürlich das Optimum des Markenprodukt, ne? Und er würde das dem replizierten Wein oder womöglich irgendwelche anderen Weingüter, Weine vorziehen. Aber wir haben auch gerade jetzt in Star Trek Picard, das jetzt schon fertig gelaufen ist, auch die dritte Staffel, also das Finale haben wir der Serie gesehen. Da wurde ja auch immer wieder der Running Gag gebracht, dass eigentlich gar niemand anders außer ihm, also sein unmittelbares Umfeld, diesen Wein mag. Ne? Worf nennt es saures Met. Geordi findet es auch, es ist nicht lieblich. Ne? Das findet er so nicht gut. Also und generell, ne, niemand mag sein Wein. Es ist halt ein Feinschmecker-Ding und das ist dann nicht unbedingt, dass dein Umfeld das eben auch mag. Ne? Ich mag auch keine Gummibärchen oder so, aber ne, dann. Ja, es gibt aber halt Interessenten und die muss man dann halt suchen.
Da stellt sich dann auch wieder die Frage, hängt vielleicht ausgerechnet Picard dieser ja, kapitalistischen Vergangenheit nach? Ich meine, die er ja selbst gar nicht mehr erlebt hat, ne? Aber es fühlt sich fast so an, ne? Ich habe hier was Besseres. Wie viel besser ist das denn in was ausgedrückt?
Vielleicht nicht unbedingt besser, aber ein gutes Produkt, ne, wo viel Liebe und Handwerk reingeflossen ist. Aber das heißt ja nicht, dass es jeder mag. Und
ohne Frage, ja. Ne,
und es wird ja nicht verkauft. Also die Flaschen, die wir gesehen haben, die Hände gewechselt haben, die sind verschenkt worden. Und wohin das Gros dieser Ernte dann jeweils immer hingeht, ist ja unklar. Vielleicht geht das eben dann, ich sag mal, in zentrale Verteilung. Ne, das wissen wir nicht.
Oder in irgendwelche obskuren Lager einer Voyager, die dann irgendwann mal, pssst, das ist das gute Lager, irgendwann mal rausgekramt wird, was Chakotay irgendwann mal in einer späten Folge macht und dann die Kids an Bord sagen, was macht er da? Und er holt, ich weiß gar nicht, was ist, andorianisches Ale raus oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr, was es war, aber es war halt irgendein, ja, besseres, in Anführungsstrichen, so stellte es sich da,
gesagt. Für ihn?
Ja, genau.
Für ihn, für andere vielleicht wieder nicht.
Genau, ne? Richtig. Und jetzt, jeder hat halt einen anderen Geschmack. Wie bildet sich das in so einem nicht-kapitalistischen System ab, kann ich nicht beantworten. Aber Das ist halt die Frage, wenn Leute verschiedene Bedürfnisse haben, aber ich sag jetzt mal, nur ein Produkt da ist, weil keiner die Veranlassung sieht, irgendwas Originales zu produzieren. Denn man kann halt das Standard, wir haben ja auch mal über den Replikator gesprochen, vielleicht gibt es Matrizen, verschiedene Matrizen im Replikator, dass der Apfel A, B, C, ich nehme nur den Apfel 37F. Ja, vielleicht ist das so. Ich mag den am allerliebsten. Aber vielleicht gibt es halt auch wirklich nur dieses eine Produkt und das ist halt für jeden so. Wir haben ja in, wie heißt der Admiral auf der, in der weiten Zukunft im 32. Jahrhundert.
Das ist der Admiral.
Ja, genau, der Admiral. Wie heißt der denn? Ich komme jetzt nicht auf den Namen, du weißt, wen ich meine. Der am replizierten Apfel knabbert und sagt
Vance,
genau, vielen Dank, ja, genau. Admiral Vance, unsere Admiral Vance, ne, knabbert an diesem Apfel und sagt, ja, der ist aus Scheiße. Aber der beißt dann nochmal wirklich rein und nickt dazu und man sieht halt, dieser Apfel hat halt kein Kerngehäuse und so weiter. Das ist halt ein replizierter, das ist Apfelmaterial, ne, in Apfelform. Mhm. Und das ist halt für ihn ein gutes Produkt, zumindest angenehmes Produkt. Das sieht jemand anders im Raum nicht annähernd so. Aber dennoch, es gibt so Qualitätsunterschiede, das wollte ich halt
genau,
sagen.
Genau, aber ja, da müssen wir nochmal unterscheiden. Ne? Da hast du schon gesagt, das ist halt in der fernen Zukunft, im 32. Jahrhundert. Die leben da im All, gar nicht mehr auf der Erde. Die haben gar nicht die Möglichkeit, Äpfel anzubauen. Ja, oder wenn dann nur sehr wenig. Und um alle mit irgendwas zu beliefern quasi und den Bedarf verschiedener Leute zu decken, wird halt einfach sehr viel repliziert. Und es gab, da haben wir bei der Replikator-Folge drüber gesprochen, ja auch diverse Rundungsfehler. Womöglich hat da das eine oder andere gelitten. Aber das ist ja jetzt nochmal was ganz anderes. Jetzt hier zum Beispiel im 24. Jahrhundert, es gibt ja Produkte, ne? Es wird ja gekocht, wie zum Beispiel im Cisco's. Er ist auch nicht der einzige Koch auf der Erde, bin ich mir sicher, mit einem Restaurant. Dann gibt's das Chateau Picard. Das sind ja nur Beispiele von vielen, vielen, ganz bestimmt vielen Leuten, die eben auch Arbeit nachgehen, ne? Die sich selbst verwirklichen, die da ihren Leidenschaften frönen und Traditionen fortführen. Und da wird es mit Sicherheit dann entsprechend auch zum Beispiel Lebensmittel oder andere Produkte geben, Dinge, die hergestellt werden. Und nichtsdestotrotz wird zusätzlich auch noch repliziert. Also es gibt eine Produktvielfalt auf der Erde, aber es gibt eben nicht mehr die Notwendigkeit, Geld zu besitzen, um diese zu erwerben.
Ja.
Womöglich besitzen Leute auch Geld und womöglich verkaufen manche von denen auch was, wobei halt die Motivation dahinter so ein bisschen fraglich ist. Wenn man jetzt nicht unbedingt das Ziel hat, ich will dann in 2 Jahren damit irgendwo hinfliegen in außerhalb des Föderationsraums und ich brauche so und so viel, keine Ahnung, Credits oder was auch immer für eine Währung. Also es gibt Währungen innerhalb auch des Föderationsraums. Jeder Planet hat halt seine eigene Art und Weise. Ich hatte hier auch mal rausgesucht, ich muss nur gucken, wo es steht. Captain Janeway hat in der Lehre einmal die Föderationskarte offen. Ne, und da kommt dann zum Beispiel noch mal raus, aha, gleiche Rechte für alle Mitgliedsplaneten. Es gilt darum, Konditionen für die Pflege von Gerechtigkeit und Respekt zu schaffen, dem Halten von interstellaren Gesetzen und Verträgen, um den sozialen Fortschritt und besseren Lebensstandard für alle Welten zu ermöglichen. Und natürlich gilt es dann auch, die Rechte individuell eben zu erhalten. Also planetare Selbstentfaltung bleibt, eigene Kulturen und Sozialstrukturen. Es geht eben nicht darum, zu kolonialisieren. Oh Gott, sag das einmal bitte.
Kolonialisieren.
Genau das. Also es geht darum, dem Planeten nicht vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Und einige auch Mitgliedswelten haben eben nach wie vor ihre Währungen. Das hören wir zum Beispiel von den Bullianern. Wir hören von unterschiedlichsten Planeten, natürlich auch nicht Föderationsplaneten. Wir wissen, die Währung von Bajor ist in Lita, Lek in auf Cardassia, andere natürlich Ferengi. Wer könnte denn das vergessen? Natürlich keine Föderationswelt, aber goldgepresstes Latinum in Blocks, Barren, Streifen, Stücken. Die haben auch Münzen, haben wir schon gesehen. Vielleicht sind das die Stücke, ich weiß es nicht. Und wir hatten in Star Trek halt häufiger auch erwähnt Föderationscredits und Föderationsdukaten. Wir haben viele Angehörige der Sternflotte gesehen, wie sie gehandelt haben und bezahlt haben. Also so simpel wie, dass Uhura ein Tribble kauft oder Beverly Crusher sich Stoffe anguckt im Pilot und dann Ballen Stoff kauft. Oder, ne? Also gibt es ganz viele Begebenheiten oder ne, beim Dabo-Spiel gewonnen oder verloren wird und im Quarks, da muss man dann halt einmal drüber nachdenken, woher haben die denn dann jeweils Geld, aber offenbar ist es im Umlauf und man kommt halt dran oder nicht, wie zum Beispiel Jake, der in der einen Folge Geld von Nock haben will und sagt, ich bin Mensch, ich habe kein Geld und Nock sagt, naja, aber wenn dein Planet oder deine Gesellschaft sich entschieden hat, ohne Geld zu leben, dann brauchst du ja offenbar keins, aber er braucht jetzt dann halt doch welches und will es von Nock haben. Ja.
Du hast dieses Beispiel mit Beverly kauft Stoff gebracht und jetzt habe ich mir gefragt, ja, wie soll das denn funktionieren? Wie du es eben gerade sagtest, wie kann sie denn was kaufen? Und da sind mir zwei Gedanken zugekommen. Vielleicht ist Punkt Nummer eins, vielleicht sind wir mit dem Wort kaufen in unserer Gegenwart einfach zu verhaftet und sagen, okay, kaufen bedeutet, ich nehme etwas in mein Eigentum, also ich nehme erstmal das Besitz an mich und auch das Eigentum und hinterlege oder übergebe dafür einen gewissen Gegenwert. Und vielleicht ist dieses Kaufen, was dort verwendet worden ist, für uns anders als für die. Und die sagen, ja, vielen Dank, ich nehme das gerne so an, wie ein Geschenk. Und das ist deren Kaufen. Also das könnte halt Nummer eins sein. Und Nummer zwei war, ich habe gedacht, wenn jemand eine Währung hat, die halt so wie unser Giralgeld, wie der Euro ist, und man stellt dieser Gesellschaft ein Replikator zur Verfügung, also die Replikator-Technik plus eine entsprechende Energieversorgung. Dann würde das dieses Wirtschaftssystem doch, also nach meinem Verständnis, irgendwie kaputt machen. Denn diese eine Person oder Gruppe, die
stark
über
beeinflussen
genau,
zumindest, ja.
Die über diese Technologie verfügt, hat einen gewaltigen Marktvorteil. Denn es kann ja im Grunde alles erzeugen. Wenn es denn um Waren geht, wenn es denn nicht um Dienstleistungen geht, aber vielleicht ist das auch eine Gesellschaft, in der es nur um Dienstleistungen geht, die man eben nicht einfach als materielles Gut herbeizaubern kann.
Ja, abgesehen davon kann man natürlich auch Waffen herstellen, ne? Das war ja auch ein Grund, also, ne, also das war ja ein Grund, warum zum Beispiel Janeway ganz, ganz lange im Delta-Quadranten keine Replikatoren rausgeben wollte. Ne? Also es ist ein Rieseneinfluss. Man nimmt einen Rieseneinfluss in die Gesellschaft, in diese ganze Struktur.
Ja, ich muss ein bisschen schmunzeln. Ne? Ja, wir dürfen denen das nicht geben, denn dann haben die Waffen zur Verfügung. Es sei denn, es passt uns ganz gut. Dann können wir das natürlich geben. Ne, dann kann man das doch gleich anbieten. Das war eine gefährliche Situation.
Sie wurden halt in Geiselhaft genommen, ne, von den Hirochen. Ja. Und dann daraufhin haben sie die Technologie weitergegeben, weil sie halt, also die Hirochen hatten sie halt in der Gewalt, ne?
Es tut mir aber ein bisschen weh, denn da geben wir den Leuten, die sagen, bitte, 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 uns geht's schlecht, bitte gebt uns, denen geben wir es nicht, aber die sagen, hier, Gewalt, und wenn ihr uns nicht gebt, dann wird es noch schlimmer oder
töten
was auch immer,
euch.
Dann töten wir euch. Denen geben wir das dann und die können Waffen beschaffen, dass die Hirogen ja tendenziell nochmal anders strukturiert sind als die als die Keson, wissen wir ja, ne? Das können wir jetzt im Nachhinein natürlich sagen. Und tatsächlich sind die Hirogen, wenn man dann den auch die
genau,
die Holodeck-Technologie übergeben, dass die eben nicht mehr so eine Riesenbedrohung sind, wie sie vielleicht vorher waren. Und die Käse.
Ja, aber sie haben dann
schon
die Hologramme gejagt und vor allem auch umprogrammiert, weiterentwickelt und so quasi in Anführungszeichen ein Volk.
Ein neues Leben erschaffen, das man dann töten kann, ja.
Immer und immer wieder. Und damit gefoltert.
Ja,
ne?
Ist
das war ja dann, das kam
Thema.
Ja dann später als Thema zurück. Ja. Und Janeway ist damit auch mit sich ins Gericht gegangen und hat sich hinterfragt, ob das gut war. Hätten wir uns nicht besser töten lassen sollen, anstatt denen die Technologie zu geben, mit dem die halt jetzt wieder Quatsch gemacht haben. Also nicht nur Quatsch, sondern Verbrechen begangen haben. Ne? Vorher hatten sie den Käson eben tatsächlich nur Wasser und keine Replikatoren gegeben. Aber was wäre da der Einfluss gewesen?
Genau.
Die hätten ja bestimmt nicht nur, das wäre nicht dabei geblieben, die hätten ja nicht nur Wasser repliziert. Ne?
Richtig, das hört sich jetzt so an, als wenn wir in dieses Thema abgleiten. Aber das ist nicht der Fall. Das gehört nämlich zur Wirtschaft dazu.
Ja.
Auch Informationen haben ja einen gewissen Wert. Und dieses weiterzugeben oder eben nicht weiterzugeben kann für uns und deren Gesellschaft einen gewissen Wert haben. Also nochmal, die Entschuldigung, vielen Dank. Die Boolianer. Ja, vielen Dank. Ne? Ich muss übrigens nochmal unseren HörerInnen sagen, ich bin kürzlich noch ein bisschen Corona-krank gewesen. Ein bisschen ist ein bisschen untertrieben. Und seitdem fallen mir so viele Dinge so schwer. Und vielleicht habe ich gerade so ein bisschen Wortfindungsstörung, weil mir bleibt der Schlaf aus und so weiter. Also bitte verzeiht, wenn ich hier vor mich hinstammle. Aber das sind so meine Gedanken zu diesem Thema nochmal. Die Boolianer haben ein Währungssystem und ich befürchte, ich meine, das scheint ja nicht der Fall zu sein, aber ich befürchte halt, dass, wenn man denen diese Replikator-Technik an die Hand gibt. Deswegen sage ich ja, die haben das, aber trotzdem eine Währung. Und da stelle ich mir die Frage, wie kann das funktionieren? Das sehen wir ja nicht.
Vielleicht benutzen sie das im Außenhandel mit auch Nicht-Föderationswelten oder warum auch immer, ne?
Aber auch da würde man ja den Außenhandel über die Maßen dominieren. Man könnte ja alles in unbegrenztem Maße schicken.
Ja gut, also replizieren, also die Replikatorentechnik ist ja jetzt auch kein so großes Garn. Es gibt natürlich Welten, die haben das nicht und natürlich könnten da auch also das ist ja immer so, ne? Egal ob Föderationswelt oder nicht Föderationswelt, es kann natürlich immer passieren, dass quasi ein in Anführungszeichen scheinbar weniger entwickelter Planet oder ein Volk quasi da ausgenutzt wird, ne? Dass sich da aber dann würde ja die Föderation hoffentlich irgendwann davon Wind kriegen und da eingreifen. Also jetzt zum Beispiel nochmal, um es klar zu kriegen, ne? Also wieso wahrscheinlich ja gerade die Mitgliedsaufnahme in die Föderation so ein großer Prozess ist und so viel geregelt werden muss und es immer wieder Besprechungen, Besuche gibt und Verträge geschlossen werden, ist ja gerade, was das bedeutet, Mitglied zu sein. Ne? Es bedeutet eben, wirklich in dieser Vernetzung der Gemeinschaft teil zu sein, also auch zu nehmen, eben Wissen, neu erlangtes Wissen, Technologie. Ja, was macht das mit der Welt? Genau das muss natürlich auch hinterfragt werden. Und Ressourcen werden geteilt. Ne? Also der, was weiß ich, neu aufzunehmende Planet hat womöglich die Lithium-Kristall-Vorkommen. Daran ist natürlich die Föderation interessiert. Oder wir haben das immer mal wieder, ne? Ich sag mal zum Beispiel die Folge Basanhandel aus TNG, zweite Staffel. Ja, wenn man sich da mal diese Verhandlungen genau anschaut, was da abgeht, also am Planeten Basan, der selbst keine wirklich nennenswerten Ressourcen hat, gibt's jetzt dieses scheinbar stabile Wurmloch und dann kommen ganz viele an und wollen das nutzen, weil, ne, man natürlich sich Ressourcen erhofft, die man auf der anderen Seite findet und Basan selbst eben keine nennenswerte Raumfahrt hat und das eben selbst gar nicht tun kann, aber davon profitieren würde, eben die Nutzungsrechte abzutreten. Darum geht es. Ne, es wird auf dem, in der Folge wird es nicht namentlich erwähnt, aber auf dem Bildschirm sieht man es. Man sieht spätestens seit dem Remastering dann eben auf dem Bildschirm, was angeboten wird. Und da werden Föderationscredits angeboten und für die Nutzungsrechte erstmal eine große Einmalzahlung, dann jährliche Zahlungen, also auch im Basanjahr jährliche Zahlungen und zu gleichen Teilen Einnahmen von der Durchflugsnutzung. Also dass man da auch zahlt für den Durchflug.
Jetzt sagtest du gerade Föderationscredits. Jetzt fällt mir gerade auf, vielleicht verstehe ich es ja auch falsch, aber vielleicht ist es so, dass diese Föderationscredits tatsächlich nur für den Außenhandel dienen.
Naja, nicht unbedingt nur für den Außenhandel, aber eben auf Staats- oder planetarer Ebene. Aber es gibt halt eben eher keine Auszahlung an dieses Individuum. Ne? Die Gemeinschaft arbeitet dafür, dass für die Gemeinschaft eben auch erwirtschaftet wird, auch in Anführungszeichen finanzielle Erwirtschaftung da ist, die dann wiederum dafür genutzt wird, um zum Beispiel die Lithiumkristalle einzukaufen oder die Nutzungsrechte für einen Durchflug irgendwo anders hin, ne? Dass man dort wiederum an die Edelmetalle oder seltenen Erden kommt, die man braucht, dann um zum Beispiel ein neues Schiff zu bauen.
Ja, auf der Erde, also nur weil ich das halt früher mal irgendwie gelernt habe, ist aber schon ein paar Jahrzehnte her. Ich habe das, also den Außenhandel generell habe ich halt immer so verstanden, dass es geht nicht nur um Rohstoffe, sondern es geht darum, ein Volk kann, sag jetzt mal, ein Auto produzieren. Und ein anderes Volk kann ganz toll irgendwas, Fertighausteile bauen. Das kann das Volk mit den Autos auch machen, aber nicht annähernd so effizient. Mhm. Und andersrum hat das zweite Volk natürlich dieses mit den Autos, dasselbe, in Anführungsstrichen, Problem. Wenn man Währung hat, ist es tatsächlich so, dass man dann sagt, okay, für uns sind eure Fahrzeuge wertvoller, weil wir mehr Arbeit, Energie, wie auch immer, aufwenden müssen, um dasselbe zu produzieren. Vielleicht, ich sag's mal total übertrieben, ihr müsst nur die Hälfte der Energie aufwenden als wir. So, und dann zahlen wir 3/4 der Energie, die wir für dieses Fahrzeug produzieren müssten. Und auf der anderen Seite, für die Fertighausteile, machen wir das genauso. Anstelle von das Doppelte, was wir eben in Kauf nehmen müssten, zahlen wir nur 3/4. Ihr habt einen Vorteil, wir haben einen Vorteil. Und dadurch kommt eben Handel zustande. Und da ist natürlich dann auch die entsprechende Währung notwendig. Es sei denn, man sagt, wir sind zufrieden, wie es ist. Wir tauschen das entsprechend. Wir haben beide gewonnen, weil wir haben auf beiden Seiten weniger Arbeit mit dem, was wir tun. Und damit sind wir zufrieden. Und das könnte ich mir für die Zukunft vorstellen, dass man eben sagt, wir sind uns einig, dass wir das so tun, unabhängig von Credits. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn diese Vertrauensbasis, wenn dieses Vertrauen noch nicht da ist, dass man dann sagt, okay, am Anfang müssen wir das mit Credits abstützen, so lange, bis dieses Vertrauen da ist und wir sagen, okay, kannst du umsonst haben, denn wir kriegen von euch umsonst ja auch diese Fahrzeuge, die wir mit höherem Aufwand herstellen müssen und so weiter. Das heißt, also ich verstehe tatsächlich diese Föderationscredits, auch wenn die halt auch im Innenhandel gezeigt werden, dass die eigentlich für den Außenhandel da sind und im Innenhandel das schon ist, was ich halt gerade beschrieben habe mit diesen, wir tauschen die Ware, weil ich, der eine kann das besser herstellen, der andere kann das besser herstellen, wir tauschen das, den Fisch und das Brot beispielsweise, ne?
Genau, aber es könnte ja sein, dass einer eben kein Brot hat oder eben keinen Fisch, ne? Genau. Und dann, wenn du nichts hast, was ich brauchen kann, dann, ja, dann müssen wir auf Geld zurückgreifen, ne?
Oder man sagt halt Goodwill und sagt, okay, beim nächsten Mal, du hast jetzt hier gerade, oder ich habe etwas bekommen,
ja,
und das stärkt unsere Gesellschaft. Also das ist nur das ist ja nicht mal eine Zahl, aber das ist in unserem Kopf. Ich bekomme etwas, weil ich Hunger habe, bekomme ich Brot. Jemand anders möchte Brot herstellen, weil er das einfach gerne macht und gut kann. Und der wiederum sagt nicht mir, sondern irgendeiner anderen Person, du, ich brauche jetzt einen Transport von da nach da. Das ist eine Dienstleistung. Ja. Und diese andere Person, die das bewerkstelligen kann, sagt, okay, ich bring dich von da nach da, ist Taxifahrer. Und der möchte dann einen Kaffee trinken in dem Kaffee und so weiter. Und so ist das ein Kreislauf, ne? Ohne Geld.
Und so scheint es ja auf der Erde zu sein, ne? Dass die Bedürfnisse erfüllt werden ohne eine unmittelbare Gegenleistung. Aber dadurch, dass jeder dazu bereit ist, erfüllt sich dann das jeweilige Bedürfnis auch, ne?
Jetzt ist halt die Frage, was passiert, wenn da eine geizige Person in diesen Kreislauf kommt? Würde das nicht etwa kaputt machen?
Also wenn ein Ferengi Urlaub auf der Erde macht.
Ja, genau, ne? Richtig. Dann. Genau das ist mein Bild. Also die FDP macht, Entschuldigung, die Ferengi.
Der eckt dann an, ja.
Ja.
Das wird ein Problem.
Und da stelle ich mir die Frage, eckt er an oder ecken alle anderen an? Mir will das nicht richtig in den Kopf. Er sagt, hier, ich will aber schneller da und dahin kommen. Oder ich möchte den Kaffee vor dem anderen da haben, der jetzt gerade schon bestellt hat. Und du arbeitest normalerweise ab. Aber wiederum, derjenige braucht kein Latinum, ne? Also der den Kaffee macht. Ich weiß nicht, wie stabil dieses System ist, ne? Das ist halt auch nur in meinem Kopf oder in unser aller Kopf, wie das denn funktioniert. Und möglicherweise ist diese uns Menschen innewohnende Gier im 24. Jahrhundert vielleicht tatsächlich überwunden. Und das wäre so schön. Ich würde mich freuen. Ich habe immer die Hoffnung, dass das, so wie Roddenberry sich das ersponnen hat oder zumindest theoretisiert hat und wie TNG im Besonderen uns das zeigt, dass das genauso ist, wie ich mir das auch dann am Ende vorstelle, dass die Leute sagen, lass dein goldgepresstes Latino stecken. Du kriegst deinen Kaffee, aber warte einen kleinen Augenblick. Der andere war zuerst da, der kriegt den zuerst. Dass das eben funktioniert. Ganz einfach. Dass es nur funktioniert und sich gut anfühlt.
Ja, also tatsächlich, also das ist das, was wir in den Folgen immer wieder gesagt bekommen, ne? Irgendwie Ende des 22. Jahrhunderts hat Geld einfach seinen Wert verloren. Man arbeitet um der Gemeinschaft willen, das philosophische Soziale steht im Vordergrund. Es gibt eben nicht mehr den Reiz, für sich zu denken und irgendwelche Reichtümer anzuhäufen. Und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dieses, dass es dann halt kein Interesse mehr daran gibt, ne, Luxusgüter zum Beispiel anzuhäufen, weil man damit eben auch keinen Status mehr zeigt oder gar keine Prestige mehr damit erringt. Ne, weil alle wirklich fühlen, gleich zu sein oder gleiche Chancen haben zu können.
Du sagtest gerade, und das hörte sich so ein bisschen anders an, als du es wahrscheinlich versucht hattest zu senden, für sich zu denken. Und dann habe ich gedacht, oh ja, es könnte sein, dass die Leute tatsächlich gar nicht mehr den Antrieb haben. Also es gibt einen Comic oder beziehungsweise einen Film, da wird die Menschheit als fetter, also wirklich fettgefressene Menschen im Weltall in so liegen die da und fahren durch die Gegend und fliegen in Raumschiffen und so.
Wall-E.
Genau, Wall-E, genau. Also nee, Wall-E hieß er tatsächlich, der Film, ne? Genau. Diese Menschen sind auch total überfordert, die müssen halt auch nicht mehr denken. Die werden halt rundum bespaßt. Es könnte halt sein, dass sich diese Utopie tatsächlich in diese Richtung bewegt, weil, und das kam da eben wieder ins Gedächtnis, weil du eben sagtest, die Menschen müssen nicht an sich denken oder vielleicht gar nicht mehr denken. Und dann stellt sich die Frage, funktioniert dann Wirtschaft, also unter Personen überhaupt noch, wenn die keinen Anreiz haben, Geld beispielsweise, keinen Anreiz haben, etwas Besonderes zu schaffen? Picard macht es trotzdem, ne?
Ja, naja, und das ist ja auch genau das, was wir in jeder Möglichkeit immer wieder zeigen. Also was er zum Beispiel Lilly ja in First Contact sagt, ne? Wir arbeiten nicht für Geld, wir arbeiten für Selbstverwirklichung. Wir wollen uns als Menschheit weiterbringen, ne? Da, und das ist ja quasi auch Teil der Föderationscharta, ne? Mhm. Es geht darum, Gerechtigkeit, Respekt zu erhalten, gegenseitig für alle und sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard für alle zu verwirklichen.
Es ist ein Traum. Ich finde es, die Idee ist so bestechend toll, dass die für mich fast unmöglich wirkt.
Ja. Das Schlimme ist halt tatsächlich, dass erst vorher noch scheinbar dieser dritte Weltkrieg kommen muss, wo wir uns dann fast alle gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben und dann erst der Wandel kommt. Ne? Also das, was ich eben sagte, ne? Also wirklich zu verstehen, dass diese politischen, wirtschaftlichen Beweggründe, also irgendwie Macht und Prestige, nichts wert sind, wenn man sich dafür ja umbringt. Ne? Dass eben darum geht, sich zu erhalten und für sich gegenseitig einzustehen. Ne? Das war dann wirklich ein Wertewandel. Und das bleibt uns Star Trek natürlich immer wieder schuldig, zu erklären, wie das passiert. Aber wahrscheinlich, ne, das ist einfach nur eine grundlegende Denkweise. Da muss es irgendwie Klick machen im Kopf. Das kann man vielleicht auch einfach nicht erklären.
Das ist so schade. Ich bade in diesem Gedanken, dass es irgendwann so sein könnte. Und ich finde es so schade, dass wir nicht nur noch nicht da sind, dass es vielleicht sogar unwahrscheinlich ist, dass wir da hinkommen, aber auch in mir steckt dieser Gedanke unter anderem, dass ich sage, also dass ich so einen typischen Ferengi-Spruch bringe wie Konkurrenz belebt das Geschäft. Und das scheint da ja nicht mehr zu sein, sondern das Geschäft oder beziehungsweise die Dinge laufen, weil die Menschen eine intrinsische Motivation haben und nicht von außen getriggert werden. Die Zahl kann nochmal 10% höher sein.
Aber ich glaube auch wirklich, dass wir diese Motivation haben als Gesellschaft, ne? Aber dann halt immer wieder auch ein Stück weit zurückgucken zu uns und uns fragen, was bringt mir das? Wie viel Zeit, wie viel Ressource, Kapazitäten habe ich jeweils? Und was muss ich aufwenden, um zum Beispiel meinen Lebensstandard so zu halten, zu wohnen, zu essen, das zu tun, was mir Spaß macht und was weiß ich, meine Versicherung zu bezahlen? Aber wenn diese Abhängigkeit, diese gefühlte Abhängigkeit, diese Notwendigkeit eben Geld zu erwirtschaften, wenn das wegfällt und vor allem, wenn man für sich halt auch nochmal klar kriegt, wie viel ziehe ich da als Prestige zum Beispiel raus, ne? Was sind vielleicht Statussymbole, die ich finanziere oder was mache ich denn eigentlich mit dem Geld, ne? Dass man dann davon abkommt und sagt, okay, dann bin ich wirklich für die Gemeinschaft da, dann bringe ich ein, was ich gut kann, was ist ich, ist es Kochen, ein Restaurant führen oder irgendein Material zu bearbeiten oder mich für die Gemeinschaft irgendwie einzusetzen und sozial zu engagieren, um alles im Laufen zu halten.
Was ist denn mit den Personen, die nichts können. Also ich bin ja
okay, ich glaube nicht, dass irgendjemand gar nichts kann. Das glaube ich nicht.
Also ich vielleicht leide ich auch unter diesem Imposter-Syndrom, aber vielleicht ist es so. Ich bin ja Vertriebsaußendienstler, Medizinprodukteberater. Aber faktisch, was kann ich denn? Ich spreche mit Menschen, um die aufzuklären und so weiter. Ich übergebe Informationen und halt auch eine entsprechende Ware, damit ein Vorgang optimal läuft. In einer absolut perfekten Gesellschaft wäre meine Position gar nicht notwendig.
Weiß ich nicht, weil eigentlich müssen doch auch Leute eingearbeitet werden, ne? Es gibt neue Produkte, neue Vorgänge. Also ich weiß nicht, auf so einem Föderationsschiff oder auf der Erde irgendwo, es wird irgendeine neue Technik entwickelt oder ein neues Verfahren. Ja. Auch das muss doch gelehrt und unterwiesen werden.
In einer perfekten Gesellschaft ist diese Information. Nein, also in meiner Vorstellung ist es so, ich bekomme ein neues Produkt und also ich bin jetzt ein Arzt, ne? Ich wende ein Produkt an, sei es eine neue Spritze und die funktioniert ganz anders. Ich bekomme diese Information, wie das Produkt funktioniert, super easy erklärt. Und es ist super einleuchtend. Das ist für mich das optimale, nicht nur Produkt, sondern die optimale Gesellschaft, in der sowas funktioniert. So, ich bekomme das, okay, ich muss das anwenden, Hypospray, so und so. Ich drücke jetzt nur noch das Knöpfchen, alles klar, und dann wird das verabreicht. Ich muss halt nur noch wissen, welches Material reinkommt und so weiter. Aber das ist nicht meine Produktaufgabe, sondern das ist dann halt der Pharma-Ref, der da vorbeikommt. So. Und ich bin aus dieser Nummer raus, ich müsste halt höchstens den Chirurgen, den Anwender motivieren, das zu tun. Ich versuche nur, mich in diese Situation hineinzudenken, wo dieser Datenfluss, dieser Informationsfluss ganz optimal ist, dass meine Funktion gar nicht mehr notwendig ist. Ja? Und ich will mich da jetzt nicht rausreden. Ne? Aber möglicherweise gibt es diese Situation. Wenn man einen Replikator hat, der perfekte Brötchen backen kann, so wie ich sie will, ist die Funktion des Bäckers hinfällig. Ja, wenn man Wein optimal replizieren kann und so weiter. Ne?
Ja, aber jetzt zum Beispiel, also konkretes Beispiel mit dem Siskos, ne?
Ja.
Vielleicht kann ein Replikator genau dieses Essen auch herstellen, aber dann würde ich es womöglich alleine zu Hause essen. Und wenn ich ins Sisko gehe, dann begrüßt mich Joseph Sisko freundlich, dann kann ich ein Schwätzchen halten, dann treffe ich andere Leute. Da gibt's soziale Interaktion. Und wenn mir jemand persönlich erklärt, wie das Hypospray anzuwenden ist, dann ist es womöglich nochmal was ganz anderes, als ob ich mir den Datensatz durchlesen muss und mir das selber mal angucken und unsicher bin, ob ich das richtig mache. Also, ja.
Ja, es mag sein. Ich habe nur versucht zu eruieren, wie es denn wäre, wenn es denn eben, wenn mein Job nicht mehr notwendig ist. Um herauszufinden, in diesem Job bin ich einigermaßen gut. Um herauszufinden, was könnte ich denn sonst tun, wo ich denn noch gut genug bin, dass das überhaupt benötigt wird. Ich meine, in dieser Gesellschaft, von der wir sprechen, dass es kein Eigentum mehr gibt, ist es gar nicht notwendig, dass ich etwas tue.
Aber bestimmt würde dir in deinem Alltag irgendwo was begegnen, wo du merkst, oh, da könnte man vielleicht irgendjemand unter die Arme greifen, da könnte man helfen oder ach, das könnte ich doch auch machen, das würde mir sogar Spaß machen. Also verstehst du, was ich meine? Wir sind ja nicht alle in unseren Berufen geboren, viele von uns haben sogar mehrere und die sind teilweise sehr, sehr unterschiedlich und wir haben unterschiedlichste Interessen und Hobbys und auch daraus können sich Tätigkeiten entwickeln. Wir haben in unserer Arbeitsfolge ja drüber geredet, ne? Dass es auch um Selbstverwirklichung und um das Gefühl von Selbstwirksamkeit geht, ne? Und das kein Geld zu haben und nicht die Notwendigkeit zu haben, Geld zu erwirtschaften, heißt ja nicht, dass ich nur noch zu Hause sitze und gar nichts mehr mache. Dann wird man ja depressiv. Dann gibt's vielleicht Leute, die zu diesen Leuten gehen und sagen, hey, du schiebst dir eine Depression, was los?
Ja, aber wahrscheinlich ist das der Punkt, dass man gar nichts tun muss. Aber das, was man tun darf und kann, das kann man in Perfektion tun. Das heißt, wenn irgendwo Bedarf ist für tatsächlich gemalte Bilder und nicht von KI erzeugten, dann könnte ich das perfekte Bild in aller Ruhe erstellen. Für jemanden, der sagt, okay, ich möchte tatsächlich ein Ölgemälde haben. Und das soll, ich habe zwei linke Hände, ne? Was Kunst angeht
Keine
und so
Ahnung,
weiter.
Aber vielleicht malst du es auch dein Leben lang nur für dich.
Genau, ja, richtig.
Das wäre auch in Ordnung.
Genau, das heißt, ich trage quasi in der Gesellschaft dann aber an diesem Punkt nichts bei, was verstehst du, dass die Gesellschaft voranbringt, was die Gesellschaft
entwickelt. Aber du hast zwei Kinder zum Beispiel.
Ja,
da hast du die Gesellschaft durchaus vorangebracht.
Möglicherweise, gut, du kennst sie nicht. Nein, also ich glaube, da habe ich vielleicht sogar wirklich was Gutes in meinem Leben geschaffen, aber die Voraussetzung, an dieser Gesellschaft teilzunehmen, also es gibt keine Voraussetzung, so wie ich es verstehe, an der Gesellschaft teilzunehmen. Jeder wird, unabhängig von dem, was er leistet, und das ist in unserer Gesellschaft heute nicht der Fall, wird gemessen an dem, was er tut. Ganz häufig, auch als wir noch jünger waren, was machst du denn beruflich? Ist halt so eine typische Frage. Mhm. Bei uns in Niedersachsen, also beziehungsweise in der Gegend, in der ich wohne, hieß es ganz häufig, ja, ich arbeite bei VW. Das kann alles Mögliche sein. Das kann von Vorstand über Reinigungsfachkraft, über am Fließband arbeiten. Und ich meine, das ist nicht wertend, sondern einfach nur, das kann ja vieles sein. Mhm. Aber so definieren wir Menschen uns ja auch. Ne? Mhm. Über eine bekannte Firma, über vielleicht ein bekanntes Produkt oder über die Tätigkeit selber. Ja, ich bin unter Tage, ich arbeite unter Tage. Das ist für einige Leute ein Qualitätsmerkmal beziehungsweise ein Prestige, das tun zu können und dürfen.
Identifikationsmerkmal, genau. Sehr, so sehr groß.
Es wird eine Gruppe gebildet und möglicherweise ist diese Gruppe die Gruppe Erde. Ne? Und wir sind, wir gehören wirklich zusammen. Menschen. Das wäre so, ja, es sind ja nicht nur Menschen, die auf der Erde leben.
Ja, nicht nur
ne?
Menschen, stimmt, ja.
Deswegen, ich würde sagen, auf diesem Planeten, diese Gruppe ist so, wir stecken so ineinander, wir sind so verzahnt und wir vertrauen uns so sehr, was ich halt vorhin auch schon sagte, ne? Von wegen, nein, behalt dein Geld, wir vertrauen uns, alles gut, beim nächsten Mal kriege ich irgendwas, aber du schuldest mir gar nichts oder ich schulde dir nichts oder wie auch immer.
Ja.
Das würde ich mir echt wünschen für die Menschheit, das wäre so schön. Es wäre so einfach.
Ich habe gerade über nachgedacht. Also man fliegt dann irgendwo im Weltraum rum und dann sagt jemand, und was machst du so? Und dann sagt man, ich lebe auf der Erde. Ach so.
nein, dekadent.
Nein, nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Aber das, naja, genau. Nein, nein.
so nicht. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass von außen betrachtet, dieses ein Föderationsschiff, aha. Solche Leute sind das. Das sind die Kommunisten vom Herrn. Dass das tatsächlich von außen so wahrgenommen wird, von den Ferengis. Wird die Föderation, wenn wir im 24. Jahrhundert schätzungsweise genau so wahrgenommen.
Absolut und total als die Pest. Ne? Also wenn man sich mal vorstellt, was die Föderation den Ferengi gebracht hat, vor allem Quarks, ja, also ArbeitnehmerInnen, die sich auflehnen, die eine Gewerkschaft fordern und Krankenversorgung.
Ja gut, das ist ein amerikanisches Thema. Jetzt aktuell wieder. Mhm. Ja, momentan, während wir hier aufnehmen, wird gerade in den Staaten gestreikt. Jetzt gerade wieder die Gewerkschaft, Autorenschaft. Mhm. Genau, ich weiß gar nicht, die heißt AD irgendwie. Ist halt wurscht. Die streikt gerade und das wird in den Augen der Amerikaner ja so ein bisschen auch so kommunistisch wahrgenommen. Die Amis sind ja selbst halt auch so ein bisschen Ferengi-mäßig. Aber also ich will halt niemand über, also nicht alle über einen Kamm scheren, aber generell ist in den Staaten das halt ein ganz großes Thema oder ein Unthema vielleicht, Gewerkschaften und so weiter. Und schön aufgegriffen eben in diesen Folgen mit der Gewerkschaftsbildung im Quarks, ne?
Na gut, also vielleicht gucken wir noch mal ein bisschen weiter. Also wir haben so ein bisschen drüber nachgedacht, über die Notwendigkeit in Star Trek. Inwieweit ist denn Geld notwendig? Also auf der Erde ja scheinbar gar nicht, ne? Das haben wir gesagt. Auf anderen Planeten gibt es Geld oder auch ja Vertreter von jeder denkbaren Spezies. Es reisen ja auch Menschen rum, die irgendwie Geld machen und Sachen verkaufen oder kaufen. Das gibt es ja auch. Das heißt, wenn man mal in einer Folge jemanden hört oder sieht, der jetzt gerade was verkauft oder kauft mit Geld, heißt es ja noch lange nicht, dass es auf diesem Planeten gang und gäbe ist. Aber wir hören zum Beispiel von Janeway, dass Tuvok seine Meditationslampe bei so einem vulkanischen Meister gekauft hat. Und als der erfuhr, dass sie halt bei der Sternflotte sind, dann hat sie gleich das Doppelte gekostet. Das fand ich ganz nett irgendwie. Und dann hatte ich ja schon gesagt, wir erleben auch immer wieder die Unbeholfenheit im Umgang mit Geld. Das sehen wir bei Janeway, wenn sie auf irgendeinem Delta-Quadranten-Markt irgendwas kauft oder so, ne? Oder bei vielen anderen auch. In Lower Decks wird es ja dann immer ganz gerne auch nochmal mit einem Augenzwinkern begleitet, ne? Nochmal so den Finger drauf zu halten, auch auf diese Unstimmigkeiten, die uns seit Jahrzehnten bewegen. Dass dann zum Beispiel auf dieser Berufsmesse ne, die Sternflotte so einen Stand hat und Bäumler und Mariner müssen das vertreten und dann kommen dann lauter so Leute sagen, ey, das seid ja ihr ohne Geld und wie geht denn das bei euch? Und das ist ja furchtbar. Ihr arbeitet ja nur für die Ideale und da habe ich nichts mit zu tun und so weiter. Und das wird dann immer mal so ganz schön thematisiert, ne?
Ja, so, ach, ihr und eure Sekte, ne? Man kriegt dann den Stempel aufgedrückt, ja.
Genau, genau. Stimmt. Ja. Und wie gesagt, dann immer, wenn halt Leute aus der Vergangenheit da sind oder unsere Zukunftsleute in unsere Gegenwart reisen, dann gibt's immer wieder so schöne Momente. Und dann frage ich mich halt immer wieder, wie wird denn eigentlich Geld inszeniert? Also heutzutage ist es ja eher so, dass man dann zum Beispiel in Filmen oder in Serien, wie man das so darstellt. Ne? Man muss es ja nicht unbedingt mit viel, ich sag mal, Goldschmuck oder so plakativ darstellen. Es gibt ja auch einfach so die Inszenierung von Räumlichkeiten. Ne? Dann sind es meistens große Räume. Mhm. Da hat man dann den Luxus für leere Flächen, ja, für Platz, ne, viel Licht. Man hat Zweckräume, also für bestimmte Zwecke einzelne Räume, ne? Wenn es dann immer ins Gegenteil geht, dann sind die Räume eher immer klein, mit verschiedenen Arten von Nutzung. Da wird dann in einem Raum womöglich geschlafen, gegessen und auch noch die Wäsche getrocknet, währenddem das eben in der Inszenierung von Geld dann eben das Gegenteil ist, ne? Dass man für alles auch möglichst ein oder mehrere Räume hat.
Ich habe gerade ein Bild vor Augen, und zwar ein Raum, das hast du jetzt quasi als negativen Fakt gewertet, nur ich habe so gedacht, ich habe sofort das Gemach von der Spiegel, wie heißt sie, der
Giorgio,
genau, die Spiegel Giorgio vor Augen, wo aber nicht die, da wird gegessen, geschlafen,
und ihr
die Wäsche wird dort nicht getrocknet, sondern befeuchtet, durch vielfältige Sklaven vermutlich. Aber das ist halt das Gegenteil von
negativ. Genau, aber das ist das Interessante, ja, ne? Davon wollte ich jetzt hinaus. Also so ist es in unserer heutigen Zeit mit der Inszenierung. Ja. Aber in Star Trek sehen wir durchaus Zweckräume. Ne? Also gerade auf den Schiffen zum Beispiel sind die Quartiere ja eher klein gehalten. In TOS war das noch sehr, sehr, sehr nah, ne? Dass alles irgendwie zusammen ist. Das sind so typische Kabinen, obwohl auch der Captain da ja schon auch mehr Platz hat als andere. Und dann später in TNG sieht man es auch, ne? Es sind dann halt eher Räumlichkeiten, die dann ineinander übergehen. Was natürlich insofern nochmal ganz anders Bedeutung mitschwingen lässt, dass zum Beispiel eben nicht die Notwendigkeit da ist, in so einem Schlauch von Quartier, wo quasi jeder irgendwie überall reingucken kann, wenn er reinkommt, dann da auch zum Beispiel noch Wäsche zu trocknen. Ne? Es sind einfach, wir sind in einem ganz anderen Level. Darauf ist man nicht mehr angewiesen. Ne? Das erledigt der Computer, also wahrscheinlich der Replikator, oder es gibt da irgendein bestimmtes System. Ne? Also es gibt einfach ganz viele Notwendigkeiten aus unserer heutigen Zeit, die gar nicht mehr da sind. Ne? Und deswegen kann man das dann auch noch mal ganz anders darstellen. Und dennoch wirkt es auf uns, dass die Leute mit allem versorgt sind. Ne?
Genau, die Dienstleistung steht hier im Vordergrund, dass man gesättigt oder beziehungsweise dass die Bedürfnispyramide von Grund auf definitiv bis zu einem Minimum oder vielleicht deutlich darüber hinaus erfüllt ist oder
alles, ja, dass alles erfüllt ist, ja, ne? Also wenn ich mir das jetzt hier nochmal angucke, der letzte Punkt, Punkt 5 oben in der Spitze, ist die Selbstverwirklichung. Das zeigen sie uns ja auch immer wieder, ne? Also die gehen ihren Hobbys nach, die haben Holodeck-Zeiten auf den Schiffen. Interessant, dass das ja zum Beispiel auf der Erde dann eher nicht so ist, dass man da Zugänglichkeit zu hätte und auch Transporter, ne? Das ist nicht so selbstverständlich. Man hat nicht zu Hause einen Transporter. Man würde dann irgendwohin gehen oder fliegen bis zu einem gewissen Sammelpunkt, wo man sich dann auch wiederum transportieren kann.
Wobei ich glaube, dass man keinen Transporter zu Hause hat, ist so eine Sache, dass die am Ende wir eben nicht diese Wall-E-Schwabbel-Menschen haben, die eben, ich lasse mich mal eben von einem in einen anderen Raum beamen oder zum Nachbarn oder wo auch immer hin.
Genau, und auch eine Sicherheitsmaßnahme, denke ich, ne? Sonst bräuchte es ja keinen Transporter-Chief, auch wenn es so aussieht, als ob er immer nur da steht, nichts tut, hat er ja tatsächlich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe.
Ja, denn ansonsten gibt es nur noch Talk and Beam und keine Walk-and-Talk-Szenen und das Drehbuch wäre halt dahin, wenn überall Transporter, wenn überall Transporter wären, ja. Auf den Schiffen ist aber dennoch, und ich meine, das ist halt der militärische Aspekt. Das ist, glaube ich, kein Eigentumsaspekt. Die Captain hat ein deutlich größeres Quartier als die anderen Offiziere und möglicherweise, ich habe da jetzt auf der Voyager beispielsweise keine Bankbetten gesehen, aber gab es die vielleicht auch? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben die anderen halt nicht annähernd so große Quartiere, was aber möglicherweise diesen militärischen Aspekt zeigt, auf einem U-Boot beispielsweise, was ja halt auch mal diese Parallele aufmacht, mhm, oder beziehungsweise andersrum, Star Trek macht diese U-Boot-Parallele auf, ist, dass das Captain's Quartier, die Captain's Kajüte, wahnsinnig klein ist, aber alle anderen, der Unteroffiziere beispielsweise, sind noch kleiner, geschweige denn der Mannschaften, die haben halt wirklich nur ein Bett, was sie sich mit anderen teilen. Und das wird eben an dieser Stelle, glaube ich, wiedergegeben und zeigt eben nicht den Besitz- und Eigentumsanspruch, sondern da ist es tatsächlich das, was am Revers steckt, nämlich die Punkte Captain oder Erstoffizier oder was auch immer. Also ich meine, dann ist es halt sicherlich so, dass das ist auf der Enterprise jetzt nicht der Fall gewesen. Das haben wir ja mal nachgeschaut, dass der was Captain denn? Nicht da sein Quartier direkt neben der Brücke hat, was ich plausibel fände. Das ist nicht der Fall. Der wohnt tatsächlich irgendwo auf dem Schiff, was ja eher so ein Kreuzfahrtschiff ist, ne? Das muss man ja sagen.
Ja, schon in den oberen Decks. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo Picard zum Beispiel sein Quartier hat, ob das dann direkt, also das ist nicht weit, ne? Er wohnt nicht hinten in der letzten Ecke, wie die Lower Decker zum Beispiel, ne?
Aber ich hätte es mir auch vorstellen können, dass er nicht nur ein Ready Room hat, sondern dass hinten am Ready Room sein Bett ist. Dass er Captain, wir brauchen sie auf der Brücke und zack ist er da. Ne? Der braucht nicht rennen.
Aber immerhin hat er da schon den Ready Room, ne? Um sich mal auszuruhen, hat er auch eine Couch und mal einen Fisch.
Ein Replikator,
dann kann er das tauschen.
Kann er und eine Toilette.
Ins Wasser schmeißen.
Und
eine Toilette und seinen Arbeitsplatz, ne?
Gut, das weiß man nicht so ganz genau, ob das wirklich eine Toilette ist. Es ist halt ein Raum, in den sonst niemand hier reingeht. Na, das ist nicht ganz klar.
Ja, jetzt warst du eben auch auf der Voyager noch unterwegs. Genau. Und da ist mir noch aufgefallen, also tatsächlich, weil da herrscht ja dann auch Ressourcenknappheit. Wir sind verschollen im Delta-Quadranten und wir müssen sparen. Und da erlangen dann plötzlich bestimmte Dinge auch wieder einen anderen Wert. Ne? Genau. Replikator-Einheiten werden dann zum Beispiel verwettet, ne? Für das eigene Amüsement auf dem Holodeck. Ist es dann plötzlich ein Wetteinsatz.
Wobei da immer mitschwingt, wenn ich jetzt meine Replikator-Einheiten für die nächsten 2 Wochen verwette, muss ich dann verhungern?
Nee, irgendwas kann man da noch essen, aber es wird nicht lecker.
Nein, dann muss man Pampe das essen,
was Nilix kocht.
Naja, gut. Nee, gut, dann gibt's halt Leona-Wurzel-Durchfall. Ich glaube, dass das Essen, was Nilix zubereitet, man sieht es halt an den Gesichtern, ist nicht immer perfekt, aber es ist halt auf jeden Fall so gut, dass man eben die untersten Ebenen der Pyramide abgearbeitet hat.
Auf jeden Fall, ja, genau. Ja.
Und das ist positiv.
Ja, auf jeden Fall.
Die Replikator-Einheiten sind tatsächlich die Währung, die dann noch überbleibt. Mhm. Aber wenn die so wichtig wären, dass man davon zehren müsste, dann würde man die tatsächlich nicht verwetten.
Du meinst, es geht ihnen noch so gut?
Denen geht es noch besser, als ich immer am Anfang erstmal so dachte, okay, jetzt muss rationiert werden. Mhm. Aber was rationieren die denn? Die rationieren ja auch Holodeck-Zeit. Mhm. Ja, das tun sie ja auch. Das ist aber eine Sache von begrenzter zur Verfügungstellung einer gewissen Dienstleistung. Das ist halt kein Gut im eigentlichen Sinne.
Das ist ja schon das absolute Bonus-Ding, ne? Genau. Also das ist die Spitze, die Selbstverwirklichung.
Genau, richtig.
Ne? Also da sind wir schon im absoluten Luxus dann schon. Ne?
Absolut. Und deswegen sage ich, wenn ich mir das, also es gibt so ein paar Schiffe, da könnte ich mir wirklich vorstellen, mit der Crew dort zu leben. Und ich habe auch gesagt, auch die Voyager. Und du warst ein bisschen überrascht. Ich glaube, mit dem Ron hatten wir das zusammen. Da habe ich noch gesagt, ich könnte mir vorstellen, mit denen zu leben. Und da warst du so ein bisschen überrascht und sagtest, echt, dort auf der Voyager, weil dort auch Knappheit herrscht. Aber gemessen.
Ja, vor allem, weil es so wahrscheinlich ist, dass man da stirbt, oder?
Ja, gut, dann muss ich halt in die Wissenschaft, Hauptsache kein rotes Shirt, nein, aber ja, es ist nicht ungefährlich. Aber mir geht es um diese Gemeinschaft, in der das funktioniert. Ich finde, es ist halt auch keine Riesencrew von über 1000 Leuten, sondern ungefähr 140, 150 Personen. Und es gibt Leute, und das wollte ich noch erzählen. Kleiner Exkurs. Ich habe eine neueste Lieblingsfolge, jetzt, oder die zumindest in meinen Top 5 ist von Star Trek. Und das ist Good Shepherd von Voyager. Das ist die Folge, wo Janeway mit ein paar, ich sag jetzt mal, Lower-Deckern loszieht und dann erleben die tatsächlich so ein paar Abenteuer. Und allein, weil das halt so eine Lower-Decker-Crew ist.
Ja.
Und ich ich fand einige so ein bisschen schwierig und dann hat man sich quasi in diese hinein verlieben können, diese Charaktere. Mhm. Und das fand ich so schön, weil die nahbar waren.
Ja, ich fand es auch so wunderbar, dass sie da ganz unten ins Schiff geht und ja. wir da nochmal einen ganz neuen Bereich sehen und so.
Genau, ne? Und man sieht die später, also die Stardy stirbt am Anfang, aber so eine ähnliche Schauspielerin war das. Auf jeden Fall sieht man sie später nochmal in einem Gang wieder. Das ist eine ganz unbedeutende Szene gewesen.
Ja.
Und dann wird sie von Seven of Nine angesprochen und dann sagt, hilft sie ihr? Und das ist schön, dass man die nochmal kurz wieder sieht. Es fühlt sich nach einer Familie und nach einem funktionierenden Schiff an.
Mhm. Das ist übrigens genau so ein Moment, ne, das hätte ich mir so viel öfter gewünscht, dass wir diese Nebencharaktere öfter wieder sehen, dass da bei den StatistInnen mehr Kontinuität geherrscht hätte. Ich weiß, dass es natürlich schwierig ist, man muss die Leute dann halt auch greifbar haben. Andere Serien haben es allerdings geschafft, ne? Mhm. Das hätte ich mir bei Voyager da auch noch mehr gewünscht, weil genau die Momente, das sind auch genau die ich so liebe, ja.
Ja. So, entschuldigt, das war ein kleiner Exkurs, es ist mir ja gerade wieder eingefallen, weil ich es einfach so schön fand. Ich habe mich in diese Folge verliebt, weil die mir halt so eine neue Crew zeigt. Ich habe ja auch mal gesagt, ich in Star Trek könnte ich mir auch vorstellen, mich gar nicht in eine Crew an sich zu verlieben oder mich immer wieder neu in eine neue Crew zu verlieben, weil ich könnte mir vorstellen, dass ich so eine, wie heißen die, so eine Serie, wo immer was Neues ist, so wie bei Black Mirror beispielsweise, wo immer wieder neue Schauspieler sind.
Jede Folge.
Genau. Dass ich immer wieder neue Leute sehe. Ich bräuchte nicht dieselbe Crew. Ich brauche wirklich nur dieses Star Trek und füllt mir dieses Bild.
Du bist ein Springer.
Ja, genau. Ich bin jeden Tag auf einem anderen Schiff.
Ja, siehst du, weil du nämlich deine Medizinprodukte einführen musst dort und du
ich dachte,
musst
du
die
sagst
da
jetzt, weil du deine Medizin nicht nimmst und dich an nichts mehr erinnern kannst, dass du sagst, du Spinner, du merkst gar nichts mehr, du bist jeden Tag, ich nehme meine Medizin nicht ein, ich glaube jeden Tag auf einem neuen Schiff zu sein. Wer bist du denn? Ach, der Peter wieder.
Dann geben sie dir so eine VHS-Kassette in die Hand und musst du die einmal gucken.
Nee, Film? Zurückspulen. Okay. Gib eine VHS-Kassette nicht.
Du kriegst dann deine vergessenen Chips in die Hand. Mhm, und
genau.
Genau, und dann musst du dir die einmal reinziehen. Nein, in die Folge mit dem Doktor habe ich vorhin auch reingeschaut. Na egal, anderes Thema auf jeden Fall. Genau, das wäre nämlich deine Aufgabe, ne? Du würdest dann da überall die Einweisung geben, das neueste Hypospray und die neueste OP-Technik weiter und dann musst du jede Woche auf ein neues Schiff.
Ja, aber dann wäre ich einer von diesen unbeliebten Charakteren. damit komme ich gut klar, ne? Also ich meine, so geht's mir ja jeden Tag in meinem Beruf. Ne? Aber also im Grunde ist das mein Job. Der Zack Dorn, der aufs Schiff kommt, ne? Der Strategem-Spieler oder
Strategema.
Mhm. Strategema-Spieler, genau. Oder hier im Basanhandel, diese Leute, die da verhandeln, oder. Ich wäre halt immer das ist so ein Spezialist, oder ich bin leider der dann tatsächlich stirbt. Ach, das ist ja schade.
Jede Woche.
Jede Woche. Aber ich sterbe halt immer auf einem anderen Schiff. Das ist halt Abwechslung, ne? So, sehr abwechslungsreich. So. Tanja, kannst du mir ein bisschen ernst werden? Das reicht.
Unbedingt. Okay, also. Vielleicht kommen wir nochmal irgendwie handfest zum Thema zurück. Wie gesagt, also ich denke, es ist mühselig, euch irgendwelche Währungen zu sagen. Die könnt ihr alle nachlesen. Ich finde, es ist irgendwie interessant, darüber nachzudenken, wie kann denn das eigentlich sein? Ne? Vielleicht gucken wir aber einfach auch nochmal, was hat das denn mit diesem goldgepressten Latinum auf sich? Also das heißt, das Wertvolle ist ja eigentlich dieses Latinum. Und das ist in Gold gepresst, weil das eben ansonsten ja so wie Quecksilber ist und man es halt sonst nicht gut transportieren könnte. Außerdem ist es total giftig. Das erfahren wir spätestens ja dann, als Morn, der hatte ja eine Bank überfallen und 1000 Blocks gestohlen und hat dort das Latinum extrahiert und hebt es in seinem anderen Magen auf.
Sag es, ausgesoffen.
Hebt es in seinem anderen Magen auf, weswegen ihm auch die Haare ausgefallen sind. Ne?
Ich fand aber total, also in dieser Folge, sehr unplausibel, das muss ich wirklich nochmal sagen, als die dann nachschauen, da ist das Gold und dann nehmen die das in die Hand und zerbröseln das in der Hand. Was ist das für ein Gold?
Ja. Naja, offenbar ich weiß, was du meinst, ja, das zerfällt dann tatsächlich. Ja. Also offenbar hat beim Extrahieren des Latinums die strukturelle
Integrität.
Integrität, ich weiß halt auch nicht so mit den Wörtern. mit diesen ganzen Buchstaben. Gelitten, ne? Hm. So, dass es dann halt zerbröselt.
Naja, also, nee, also, nee, Tanja, nee, tut mir leid.
Ganz das weiche ist, Kreide.
Ja, aber Gold ist ja ein weiches Metall. Das müsste dann ja irgendwie, das muss halt auf chemischer, molekularer Ebene tatsächlich verändert worden sein, ja, dass offenbar, das zerbröselt. Also, vielleicht ist es irgendwie hart oxidiert, denn, ich meine, Gold oxidiert nicht so leicht, ne? Aber gut, also es wird so zerbröselt, man bricht das auf. Ich meine, das würde mit Gold auch nicht funktionieren, aber gut.
Es ist halt eine schöne Inszenierung, ja, genau. Das mit diesem Material, was nicht mehr in Ordnung ist, ne?
Richtig.
Weil sonst wird uns das ja wirklich wie wird uns gezeigt, wie Goldbarren, ne? Und Quark schlägt die ja auch gerne aneinander und hört sich dann den Klang an, ob das in Ordnung ist, ne? So wie wenn man drauf auf beißt, eine Münze beißt, ne? Ja. Genau. Und diese Inszenierung dieses Zerbröselns zeigt uns einfach, dass damit was gemacht wurde und dass es nicht mehr das ist, was wir erwarten. Ne? Es muss jetzt nicht im Labor untersucht werden oder ein Tricorder dran gehalten werden. Es ist halt wirklich schön zu sehen, dass es nicht mehr das ist, was wir erwarten.
Also nochmal, du hast es schon gesagt. Es hört sich nach Wert für uns an. Also damit wurde uns das gemacht, weil das Gold gepresstes Latinum ist. Ne? Und man denkt so, okay, Gold. Gepresstes Latinum.
Was auch immer, bla bla, genau. Ja,
am Anfang nahm ich natürlich an, das Latinum sei einfach nur goldgepresstes Euro, also eine Währung.
Die Währung. Mhm.
Später wird uns dann ja gesagt, dass das im Prinzip nur ein Transporter für diese Flüssigkeit ist, Latinum.
Ja.
Warum Latinum? Erklär's mir.
Genau, naja, das hatten wir, glaube ich, beim Replikator schon erwähnt, weil Gold zum Beispiel können wir replizieren. Das ist also nicht mehr so einzigartig, wie es heute bei uns ist. Damit hat es seinen Wert verloren. Auch das hatten wir vorhin thematisiert, ne, dass man mit dem Replikator ein Wirtschaftssystem komplett aus den Fugen heben kann. Aber Latinum ist eines der wenigen Materialien, die es in Star Trek eben nicht zu replizieren gilt. Also die kann man nicht replizieren.
Ich weiß nicht, wo das Latinum herkommt. Wo kommt das her? Aus dem Erdkern oder aus einer Supernova? Es kann ja sein, dass das nur in, dass das tatsächlich eine hohe Kennzahl hat, 150 in einem im Periodensystem der Elemente und ich weiß nicht, vielleicht gab es ja tatsächlich irgendeine Norm. 147 wird es wahrscheinlich gewesen sein. Und das ist wieder stabil, aber flüssig, aber giftig und so weiter. Und wird halt bei einer Supernova erzeugt. Bei einer Fusion im Stern wird es definitiv nicht erzeugt, da geht es halt nur bis Eisen. Und alles darüber hinaus wird halt in Supernovae erzeugt. Und möglicherweise gibt es halt irgendwo eine Quelle und wenn man die findet, also dass die Überreste, so eine Sternleiche, irgendwo lungert und dort hat sich das, oder vielleicht wird es in einem Neutronenstern erzeugt, wer weiß, hat sich das angesammelt, dann wäre man für die Ferengi zumindest unerschöpflich reich, beziehungsweise deren Währung würde sofort sehr viel Wert verlieren. So wie wir es eben auch hätten, wenn wir in einem goldbasierten Währungssystem einen Replikator bringen würden. Denn Gold kann man replizieren, wie wir ja gerade festgestellt hatten.
Genau, ja. Also schön theoretisiert. Wir wissen, also ich weiß nicht, wo Latinum herkommt. Mhm. Wie gesagt, die Grundlage ist eben der Wert. Kommt daher, dass es so selten ist und dass wir es nicht herstellen können, nicht replizieren können.
Das war ja meine allererste Postulierung, die ich hier sagte, wo ich sagte, okay, etwas ist selten und hat deswegen einen gewissen Wert. Es gibt halt auch noch andere Punkte, warum man etwas Wert haben kann, einfach nur, weil das Bedürfnis da ist. Oder die Seltenheit spielt halt auch eine gewisse Rolle. Es könnte jemand zu dir nach Hause kommen und sagen würde, ich verkaufe Ihnen frische Luft in Dosen. Und dann sagst du, ja, brauche ich nicht. Ne, habe ich ja hier. Wenn sich aber die Umweltbedingungen ändern, dann könnte es sein, dass der zu dir nach Hause kommt und dann das Gut Sauerstoff so knapp ist, dass du sagst, ah ja, gib mir mal eine Dose Perrier.
Was wir die letzten 3 Jahre ja durchaus auch erlebt haben auf dieser Erde, ja.
Ja, eben.
Ja.
Und ein so freies Gut wie Sauerstoff oder beziehungsweise unsere Atemluft könnte tatsächlich einen gewissen Wert bekommen, wo wir jetzt heute sagen, wer würde denn für Luft Geld ausgeben? Für Filter geben wir ja schon Luft aus. Für Filter geben wir ja schon Geld aus. Ne? Aber für Luft würden wir das halt jetzt momentan noch nicht tun. Aber diese Situation könnte sich tatsächlich ändern, so wie wenn wir einen Replikator in ein System reinbringen, wo es vorher noch nicht war und der Preis sinkt, könnte es sein, dass wenn ein Gut wegfällt oder knapper wird, dass dann der Preis steigt oder überhaupt erstmal zum Tragen kommt, dass man sagt, okay, du darfst in diesem Reservat leben, in dem viele Bäume sind, wenn du so und so viel Geld auf den Tisch legst. Na, so wie wir in einem gewissen Wirtschaftsraum oder in einem Urlaubsgebiet nur dann reisen, wenn wir entsprechend ablöhnen. Das muss man ja auch sagen, ne? Du wirst halt nicht von den Leuten oder von dem Hotel bedient oder dort wohnen gelassen, wenn du das nicht, wenn du einen gewissen Gegenwert gibst. Es ist knapper Urlaub, das gut Urlaub, ne, die Dienstleistung ist knapper als die entsprechende Gegenleistung in der entsprechenden Währung.
Ja, ich frage mich zum Beispiel, wie sieht dein Urlaub auf Riser aus? Also kann man einfach dahin fliegen und ihr habt so einen Bock drauf, irgendwie eins zu bewirten, weil das so schön ist, dass wir dann da alle kommen? Ist es nicht total überfrachtet?
Und ganz genau, also, diese Frage habe ich mir immer gestellt. Sind das ja, Notgeile, die immer, das mag ja alles sein. Ja. So wirkt es aber auf uns. Es wirkt wie ein Bordellplanet. Also es ist ja nicht nur Bordellplanet, das ist jetzt übertrieben, aber es ist halt auch der Spaßplanet schlechthin. Dort kannst du im Prinzip alles machen, was du willst.
Ja, aber es ist halt so
Strandurlaub. Genau, richtig. Mäßig. Es hört sich, es fühlt sich an wie ein riesen Strandplanet, wo es nur Strand gibt und Hotels an Hotels stehen oder so.
Es kann natürlich auch sein, ne? Wir haben ja gesagt, dass es gibt ja viele Verträge und jetzt zum Beispiel die Föderation. Ich weiß gar nicht, Riser ist ein Föderationsplanet, oder?
Und bin mir nicht sicher.
Dann ist da ein entsprechendes Abkommen, ein Vertrag, ne, dass sie zum Beispiel mit irgendwelchen Ressourcen versorgt werden, die sie nicht haben.
Dass,
ne,
sie mit den Offizieren schlafen. Sorry, wenn mir dieser Gedanke da kommt, dass sie so, nein. Ja, und dann müssen sie einmal die Woche, wenn ein Captain oder höher.
Also bitte.
Naja, aber so, ich finde, nein, es fühlt sich ein bisschen so an. Weißt du, was ich meine?
Es sind ja scheinbar Hotels auch, ne, die uns da immer gezeigt werden. Also so Ferien, Einheiten. Genau. Und dass es eine bestimmte Belegung geben kann. Und wir haben jetzt auch kürzlich wieder gesehen, wie jemand irgendwie da so ein Ferienangebot durchscrollt. Ja. Diana Troy hatte auf ihrem Pad einmal so durchgescrollt. Und wenn man da dann klickt und dann steht dann da Riser, ist gerade Belegung orange, ne? Also es sind noch ein paar Zimmer zu haben. Kannst dich anmelden oder du listest und fliegst im Zweifel hin und hast Pech, dann ist alles schon ausgebucht. Also das wäre vielleicht was, ne? Dass es eben so einen gewissen Austausch gibt an Ressourcen, was auch immer die brauchen. Ich weiß es nicht, vielleicht haben die kein Dilithium oder ich weiß es nicht, ja?
Ja, ich stelle es mir nur gerade schwierig vor, warum gibt es nicht Leute, die dann sagen, ach, ich lebe einfach auf Riser. Wozu sollte ich?
Das kann ja sein. Naja. Kann ja sein, dass man dann dahin zieht. Dann muss man halt auch zu deren Konditionen dort leben. Ich weiß ja nicht, wie deren Rechtssystem aussieht oder was auch immer. Ne?
Ja, also gut, natürlich, da hast du recht. Natürlich, klar, das habe ich jetzt nicht bedacht, dass man als Föderationsbürger dann da hinkommt und sein Erden-Föderationsleben auf Riser lebt. Das kann sein, dass es das nicht gibt.
Das eben, ja. Also natürlich ist man Föderationsbürger, ne? Also jetzt zum Beispiel hatten wir auch schon lang und breit drüber gesprochen, dass die amerikanischen Ureinwohner, die damals ausgewandert waren und dann auf einem Planeten sich angesiedelt haben, wo die Cardassianer Anrecht erhoben haben bei der Grenzverschiebung mit den Verhandlungen da nach der Belagerung von Bajor, ne? 7. Staffel TNG. Und dann haben die ja unterschrieben und haben gesagt, okay, wir geben unsere Föderationsbürgerschaft auf und bleiben auf diesem Planeten wohnen und unterliegen jetzt cardassianischem Recht. Ist in Ordnung. Und wir wissen, wenn uns was passiert, wenn hier irgendwelche Unstimmigkeiten sind, ihr seid nicht für uns zuständig, ihr kommt dann auch nicht, ne?
Ja, im Menschsein heißt ja nicht Föderationsbürger zu sein, ne? Das haben die halt frei gewählt.
Ja.
Aber das hat halt jetzt auch nichts mit Eigentum zu tun, aber zumindest mit Besitz des Landes auf diesem Planeten.
Ja, und auch, ob ich versorgt werde von meinem Heimatplaneten, ne? Also es hat ja durchaus was damit zu tun, ne? Weil dann gehe ich aus dem System raus, kein Geld haben zu müssen, dann brauche ich vielleicht auch Geld, weil ich in ein anderes System eintrete. Ne? Okay, oder ich bin selbst Versorger, das kann ja auch sein, ist in Ordnung, aber ich habe meinen Pass abgegeben, die sind nicht mehr für mich zuständig, die kommen nicht. Also das ist ja vielleicht da nochmal darauf hinzugucken. Ne? Also wenn man eben Föderationsmitglied Welt ist, dann heißt das, wir teilen alles, was wir untereinander tauschen können. Mhm. Das heißt Ressourcen und wir stellen Wissen zur Verfügung. Alles, was neu, wir haben jetzt eine neue tolle Replikator-Matrize entwickelt, dann wird die auch geteilt, dann ist das im großen Computer, wo alle drauf zugreifen können oder es wird irgendwie überall hingeflogen und die Neuigkeiten werden verteilt. Und man ist eben auch man hat sich gegenseitig, das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt, dass sich auch nochmal verzugewärtigen, wie sagt man, oh Gott.
Vergegenwärtigen.
Eben jenes, dass man sich gegenseitig ja auch den Frieden erklärt, ne? Es ist natürlich auch ein tolles Abkommen, ja, gegenseitig sich nicht anzugreifen, im Gegenteil, sich sogar gegenseitig zu unterstützen, wenn es zu einem Konflikt kommt. Ne? Das ist ja wirklich eine sehr, sehr wichtige Komponente, ja, daran.
Als du das gerade erklärt hast, ist mir eine Parallele aus dem, nicht Geschichts-, sondern aus dem Lateinunterricht tatsächlich mir in Gedanken gekommen. Es hört sich, das, was du sagtest, ähnlich an wie im Römischen Reich, nur,
ich auch grad dran,
nur umgekehrt. Und das, ja eben, genau, ne? Es hört sich so an, als wenn das so Exklaven oder wie auch immer sind. Im Römischen Reich war es so, wenn du römischer Bürger warst, deswegen war das auch, mhm, einer meiner Gründe, ne? Als römischer Bürger musstest du keine Steuern zahlen, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Als Römer warst du eben von diesen Steuern befreit, aber als, wie hieß das, als, also diesen außenliegenden Regionen, die besetzt waren, die waren steuerpflichtig. Und hier hört sich's ähnlich an, nur andersrum, wenn du Teil der Föderation bist, wir helfen uns, mhm, gegenseitig, aber du bekommst von uns. Aber wenn du jetzt beispielsweise einen Planeten kolonisierst, das sind ja meistens immer nur wenige hundert Menschen, warum auch immer, ganzen Planeten, aber sei es drum, ne? Besiedelst du diesen Planeten und bekommst Technologie und dann baust du dir deinen Computer, der dich beherrscht und der dann die rote Stunde ausruft. Nein, es
wird. Und dann kommt jedes Jahrhundert mal jemand vorbei und guckt, genau, mit dem Rechten.
Und sagt so, oh, wir müssen aber was ändern. Nein, weil ich sowas, entschuldige, dass das aus meinem Gehirn kam. Aber dann entwickelst du dich dann halt eigenständig, hast halt möglicherweise deine eigene Regierung, die aber Teil der Föderation ist, also, mhm, wie so eine Art Republik. Ja. So ein kleiner Teilstaat, der Teil des großen Föderationsstaates ist, ja. Mhm. Nur eben nicht mit diesem Vorzeichen, du schuldest der Föderation, sondern die Föderation schuldet dir Schutz und wenn ihr dann soweit, ja, seid, können wir gegenseitig.
Ja, ich möchte nochmal das Bild ein bisschen ändern. Also ja, auf jeden, mhm, Fall, ja, aber lass uns das Bild ein bisschen ändern, also, mhm, die Wortwahl ein bisschen ändern, nicht die Föderation schuldet dir oder wir bekommen von der Föderation, mhm, wir sind ja Teil der Föderation. Ja. Also wir alle geben uns gegenseitig, mhm, Friedensabkommen, Unterstützung im Konfliktfall, mhm, Ressourcen an Wissen und Material. Mhm. Ja, wir geben uns gegenseitig und nicht die Föderation gibt dieser Kolonie, die, mhm, Kolonie oder der Planet ist Föderationsmitglied. Und also manchmal vergessen wir das, glaube ich, immer, wenn wir irgendwo Mitglied sind oder Teil einer Gemeinschaft, sei es als Bürger im Land oder wie auch immer. Wir vergessen, glaube ich, immer manchmal so ein bisschen, dass es nicht die anderen sind, ne, wir mit denen und die gegen uns oder für uns, sondern dass wir alle Teil der Gemeinschaft sind. Und vielleicht ist das der Punkt, ne, den es im Ende 22. Jahrhundert ja, gebracht hat, darüber nachzudenken.
Ich bin halt zu tief in diesem Ferengi-Business drin. Ich bin halt leider in diesem kapitalistischen System groß geworden und lebe da drin und arbeite da drin, wie halt alle. Aber und in
diesen Abend betest du die nächsten, genau, 10 den Erwerbsregeln Nagus, runter. Ja, so, genau.
Nein, aber es
und
ist,
den Nagus an.
Ja, eben, es ist, also mein großer Nagus ist tatsächlich ein bisschen jünger als ich. Aber es ist tatsächlich so, dass ich Schwierigkeiten habe, mich in diese Situation der Föderation hineinzudenken. Mir aber trotzdem wünsche, dass dieses positive Bild tatsächlich besteht. Das habe ich ja auch schon, mhm, ein paar Mal betont. Und ich habe aber wirklich diese Schwierigkeiten, das vollends zu begreifen. Und ich habe diese Hoffnung, dass wenn nicht nur ich, sondern eben auch andere Personen das begriffen haben, vielleicht bin ich auch zu naiv, aber wenn wir alle das begriffen haben, dass wir uns, mhm, dann tatsächlich diese Hände reichen können und genau diesen Weg nicht nur regional, sondern global, also erdweit und dann darüber, ja, hinaus, dass wir dann so handeln können. Ach, das wäre so schön. Es wäre echt so einfach.
Es wäre wirklich sehr schön, ja. Also ich fand das ja jetzt also in unserer jüngsten Vergangenheit auch wieder interessant, ne? Dann galt es darum, als Menschheit einen Impfstoff zu entwickeln, mhm, und dann fragt man sich am Ende, wer hat eigentlich das Eigentum daran, ne? Wer,
ach, ja, bitte.
Wer kann darüber bestimmen und wer kann es wie teuer verkaufen oder wer hat das Recht eben nicht, das Ganze zu benutzen und zu verwenden? Ja, schwierig, schwierig.
Ich, mhm, stelle noch mal eine Frage in den Raum, die mir noch nicht beantwortet wird. Wir haben einen Raum, einen relativ großen Kontinent südlich von Europa, Afrika. Mhm. Dort sind jetzt momentan nicht überall, aber auf großen Flächen, da leben relativ große Bevölkerungsformationen, denen es jetzt nicht annähernd so gut geht wie uns in Europa. Mhm. Und wir haben die Frechheit, ab und zu schon zu klagen, uns geht's so schlecht. Denen geht es nicht annähernd so gut. Was heißt, Qualität von Lebensqualität lässt sich halt schlecht in der Zahl bemessen. Ja. Aber wie ich ehrlich gesagt, ich muss nicht um mein Leben fürchten.
Genau, vielleicht eben dahin guckend, ne? Wie ist es mit dieser Bedürfnispyramide? Genau. Auf welcher Stufe steht man da jeweils? Wie ist es mit der Gesundheitsversorgung und?
Mhm. Und da sehe ich das heutige Afrika, ich sehe es natürlich nicht, aber das, was ich lese und höre, das ist halt wirtschaftlich, wie der Ferengi, ne?
Also auch nicht so weit, je nach Region sehr unterschiedlich.
Richtig, aber eben nicht so mit einem hohen Lebensstandard, wie wir es haben. Und die Frage ist halt, im 24. Jahrhundert, wie sieht's da aus? Mit der Replikatortechnik müsste dieser Nachteil von Nahrungsmittelknappheit eigentlich aus dem Weg geräumt sein, oder sehe ich das falsch?
Ja, und zusätzlich haben wir auch das Wetterkontrollsystem.
Oh ja, genau.
Ne? Damit dürfte wirklich sehr, sehr viel Leid auf der Erde auch im Griff sein. Ne? Also genau. Naturkatastrophen und vor allem große Dürren und so weiter dürften damit ja dann eingedämmt sein.
Ich klopf auf Holz. Also das wäre schön, wenn nicht nur in unserem Blickfeld, sei es San Francisco, Paris, wo auch immer wir uns da gerade befinden, dass das dort schön und romantisch und kommt doch bitte in Ciscos. Dass es eben nicht nur in diesen Zentren, die wir sehen, in Ciscos, dass es dort gut und angenehm und schön ist, dass man gerne hinkommt und keine Repressalien befürchten muss und so weiter. Keine Piraten die Bevölkerung bedrohen oder kein Diktator da irgendwo sein eigenes Ding macht, sondern dass es den Leuten dort gut geht. Das hoffe ich. Das können wir natürlich leider nicht eruieren, aber das ist zumindest meine Hoffnung, dass das global, weltweit, also erdweit im 24. Jahrhundert tatsächlich so ist. Dass es eben nicht dieser Zustand ist, den wir in Picard, wir reisen zurück und Slums in, was war das? War auch San Francisco, ne?
Angeles?
Ja, ich glaube, es ist Los Angeles. Du hast, glaube ich, recht. Genau. Ja, dass es dort Slums gibt und so weiter.
Naja, das war das Jahr 2024.
Ach so, okay.
Ja, 24. Ja, okay. Das war noch vor dem großen Wandel und dem Dritten Weltkrieg.
Wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon soweit. Okay, also, dass es eben nicht Slums gibt, dass es nicht Elend gibt, dass die Welt sich zum echt Guten verändert hat. Das ist zumindest meine Hoffnung. Sehen wir leider in Star Trek nicht, es sei denn, ich irre mich und wir sehen irgendwo einen Teil von Afrika. Ich glaube eigentlich nicht. Ne?
Wüsste jetzt nicht, nein. Wir sind so selten auch auf der Erde generell. Ne? Sehr schade. Wir sehen dann halt die Hauptquartiere.
Ja, eben. Wir sehen eben nur die Hauptquartiere. Wir sehen mal Paris und wir sehen mal San Francisco. Genau.
Sternflotte.
Genau. Aber wir sehen halt eben nicht so entlegene Regionen. Wir sind mal auf der Arktis oder in der Arktis. Oder Antarktis? Also ja. In der Arktis, glaube ich.
Genau, ja. Arktis. Ja. Und New Orleans natürlich, also wo das Ciscos ist und Los Angeles, weil es natürlich auch praktisch ist, einfach in den Studios und zu Hause zu drehen, wenn man mal wieder in der Vergangenheit auf der Erde ist. Genau. Oder halt La Barre, Frankreich.
Ach ja.
Gut, also wo wir gerade auch vom Ciscos nochmal gesprochen haben, auch interessant, wir hatten es vorhin ja auch von Ressourcen, also auch, dass die Menschen oder generell die ErdbewohnerInnen zum Beispiel im 24. Jahrhundert eben auch nicht alles en masse haben. Da haben wir auch bei der Replikator-Folge drüber gesprochen, dass wir uns fragen, wie viel kann man denn jeweils so replizieren? Also, dass man dann vielleicht, ne, wir haben uns gefragt, warum Julian Bashir sich denn kein neues Bett irgendwie ordert. Womöglich ist es gerade auf Deep Space Nine noch mal ein bisschen reguliert, ne, dass er dann vielleicht, keine Ahnung, macht, dass ich eine Wunschliste zum Geburtstag kriegt, das Kopfteil, selber finanziert er dann mal das Fußteil und irgendwann kommt dann der Rest oder so. Aber auch auf der Erde gibt es eine gewisse Rationierung, denn als zum Beispiel Jake und Benjamin sich unterhalten, wie es denn so im Leben und in der Ausbildung von Jake weitergeht, der hat ein Stipendium angeboten bekommen und es ist jetzt die Frage, ob er weggeht und dann sagt Ben, das ist doch völlig okay, du kannst ruhig gehen und weil es erst doch so Vorbehalte gibt, traue ich mir das jetzt schon zu, da kann ich das jetzt schon machen und unterm Strich kommt raus, er will eigentlich nur nicht gehen, weil er denkt, seinen Vater nicht alleine lassen zu können, es geht gar nicht um ihn selbst. Aber Benjamin erzählt halt, als er etwa so alt war wie eben jetzt sein Sohn, zur Sternflottenakademie gegangen ist, hatte er die ersten Tage ganz schlimmes Heimweh und ist dann tagelang eben nach Hause gebeamt und ist zum Abendessen immer wieder bei seinem Vater aufgeschlagen oder bei seinen Eltern aufgeschlagen.
Aber und das kann er ja unbegrenzt Jake, häufig machen, ne?
Und dann sagte Jake, oh, da hast du bestimmt die Transportereinheiten oder die Transporter-Credits von einem Monat für verbraucht, wenn du da tagelang hin bist. Und dann meinte er, ja, nach einer Woche habe ich mich dann eingelebt und dann bin ich auch gar nicht mehr so oft, also bin ich mir nicht mehr nach Hause zum Abendessen, ne? So, das fand ich ganz schön, ne? Das ist so ein Moment, wo wir mal eine Ahnung davon kriegen, dass es halt doch eine gewisse Reglementierung gibt, dass nicht einer komplett ja, am Rad drehen kann und sich einfach alles replizieren und immerzu irgendwo hinbeamen. Also abgesehen davon, dass Transporter-Credits womöglich auch für die Kadetten nochmal anders zu handhaben sind oder zu sehen sind als für die Zivilbevölkerung, ne, ist die Frage, wissen wir nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich jeder auf der Erde einfach ein gewisses Kontingent hat, ne, sich von einem Transporterzentrum von A nach B beamen zu lassen und ja, auf der Welt zu reisen, ne?
Ja, wir sehen in Picard ja, dass da, nee, wir sehen nur, dass Leute durch Portale gehen und dann wupp an eine andere Stelle transportiert werden. Wir sehen aber nicht, und möglicherweise ist das der Fall, dass automatisch was von einem, in Anführungsstrichen, Konto abgebucht wird.
Genau, ja, das könnte ja durchaus sein. Also jetzt zum Beispiel da in diesem Fall, wo die einfach durch diese Bögen marschiert sind, da würde ich halt immer denken, dass die vorher auch ihr Ziel irgendwie im Pad eingegeben haben. Dass dann klar ist, ne, dass wie heute, ne, man drückt bei Maps irgendwie Start und dann wird es dann halt eben abgebucht, ne?
Genau, und man wird an die richtige Stelle auch transportiert.
Naja, dass man, weil man halt vorher eingegeben hat, ich will nach Hause oder ich will, da zum Transporterzentrum 355 oder so. Oder
und da stellt sich halt auch wirklich die Frage, warum gibt es immer diese heiß aussehenden Züge, die da durch die Gegend fahren. Und es gibt ja immer diese CGI und Map-Paintings mit diesen Röhren und so weiter, wo ich sage, okay, das ist wahrscheinlich die Zukunft. Ja,
ja, ich denke, die sind ressourcensparender und für die Kurzstrecke ist das der sinnvolle Weg. Ne?
Und möglicherweise ist dann sowas vielleicht sogar kostenlos. Also die Bahn.
Ja, das denke ich durchaus, ja.
Man braucht aber ein bisschen Zeit.
Es kommt drauf an, wie weit man fahren will. Ne? Es kommt drauf an, wo man hin will.
Entschuldigt, wenn irgendwie viel Bahnfahrer unter den HörerInnen sind. Ich bin neulich wieder mit der Bahn gefahren. Und es war ein kleines Abenteuer. Auf der anderen Seite,
das ist es immer.
Ja, wenn man mit einem eigenen Auto unterwegs ist, das hat auch so seine Vor- und Nachteile, wie ich jetzt auch kürzlich wieder erfahren habe. Aber es gibt halt so Dinge, die möglicherweise, also im 24. Jahrhundert, die aufwendiger sind. Also Bahnfahren anstelle von Transporter, die dann möglicherweise nichts kosten im Vergleich eben zu diesen Transporter-Credits, die eben genannt worden sind. Mhm. Möglicherweise gibt es aber auch Jobs da, wo das inkludiert ist. Das sind jetzt alles Hypothesen, weil wir können überhaupt nichts davon belegen. Aber wir sehen halt, dass viele Leute so scheinbar ganz routiniert durch diese Transporter schreiten. Auf der anderen Seite, wie du es auch sagtest, ne, möglicherweise Rekruten haben eben geringere Transportermöglichkeiten.
Unklar, ne? Völlig offen, aber was ich zu diesen Portalen, zu diese Tore, durch die man einfach geht und transportiert wird, nochmal sagen will, das war ja im Jahr 2399, meine ich, oder war das schon 2401? Nee, das war noch 99.
Das war mit Sash und Dash
und Sochi, das war die erste Staffel, genau, 99 war das. Und das war ja vorm Sternflottenhauptquartier. Das heißt, es ist halt auch noch mal ein spezieller Platz. Ne? Ob das überall so aussieht im Jahr 2399, ist komplett offen.
Ja, aber es wird schon ein bisschen so suggeriert. Ne? Also ich meine, für uns war das natürlich fantastisch, das zu sehen. Und da gehst du da mal eben durch, stellst dich nicht auf eine Plattform und wartest, sondern du schreitest durch dieses Stargate und bist dann eben an deinem möglicherweise Wunschzielort, vielleicht durchwanderst du dann verschiedene Transporterzyklen und landest dann, nachdem das ausgefiltert ist, wo du hingewählt hast, wie über so einen Telefonservice, weißt du, da geht es über diese Station und Satelliten und so weiter, und dann landest
das
du dann da, wo du
willst. Das glaube ich nicht.
Ja, wer weiß.
Ich glaube nicht. Das ist wahrscheinlich ein Direkttransport. Aber als er dann jetzt zum Beispiel zu Ruffy raus in die Vasquez Rocks wollte, da musste er dann einen Shuttle nehmen. Ja. Ne?
Was natürlich echt, weil wir es einfach nicht sehen. Ne? Das war einfach der Straßenübergang. Ne? Auf der anderen Seite, wirklich 20 Meter weiter, steht das nächste Tor und da kommen die wieder raus. Das wäre mal richtig Verschwendung.
Nein.
Nein. Ach, okay. Das hast du beschlossen. Das sollte nicht sein.
Was für ein Straßenübergang über die Schienen von der Schnellbahn.
Richtig, genau. Und 20 Meter weiter, zack.
Ja.
Nein. Okay, ich verstehe es.
Okay.
Das wäre blöd.
Ja, na gut, also ich übergucke hier nochmal so meine Notizen. Wir hatten schon vieles genannt, einfach wo halt unsere HeldInnen sozusagen mit Geld hantieren. Mhm. Ich find's ganz schön, Riker ist da immer irgendwie gut ausgestattet. Der hat dann zum Beispiel ja auch Münzen, die er der Pianospielerin in Wiedervereinigung einfach so ins Glas schmeißen kann, weil er da Informationen will, geht er in so eine Nachtbar und da ist so eine Pianospielerin mit so vier Händen oder vier Armen.
Ach ja, ja, ich erinnere mich.
Genau, an. Und dann kann er da ein paar Münzen reinwerfen und so, da ist er vorbereitet, ne? Dann haben wir ja schon gesagt, im Dabo-Spiel hat er viel gewonnen, da hat er dann nachher das Guthaben, ne? Den Gutschein. Und
vielleicht ist das ja ein Transporter-Credit. Oder Föderations-Credit.
Nee, glaube ich nicht. Nein. Was meinst du, was der Pianospielerin?
Ja, genau.
Ja, das was ist wie das so ist, Chips. Weiß ich nicht, ja. Ja, das kann sein. Ja, das kann natürlich sein. Das wissen wir nicht, ja. Mhm. Genau. Ja, übers Beamen haben wir gesprochen. Natürlich ist Star Trek ein Produkt seiner jeweiligen Zeit und Jahrzehnte und halt auch individuell der jeweiligen Autorenschaft beziehungsweise des Produktionsteams. Also wer dann da jeweils immer den Hut auf hat. Mhm. Das merken wir ja auch immer mal wieder, ne, dass es dann irgendwie plötzlich neue Impulse gibt und das kann total gut sein, weil es neue Ideen bringt, aber es kann halt auch irgendwie verwirren und irgendwie schwerlich, irgendwie können wir uns ausmalen, wie es dann reinpasst. Und dann gibt's dann natürlich auch immer mal so Sprüche wie, ne, also Kirk, der dann gegenüber Mott sagt, ich bin berechtigt, einen angemessenen Preis zu zahlen oder es werden Strafen erlassen, ja, die bezahlt werden müssen oder so ein Spruch wie, wir haben viel für ihre Ausbildung bezahlt, ne? Aber das könnten natürlich auch übergeordnet sein, Ressourcen zum Beispiel, ne?
Dass
aber
man dass investiert die, hat, ja, ja.
Das dass man okay. investiert hat, genau. Wir haben in dich investiert. Ja. Aber diese Sache mit wir erheben eine Strafe, beziehungsweise wir bezahlen auch für bestimmte Dinge, ne? Oder
ja, aber Strafe muss ja nicht unbedingt eine Strafzahlung sein.
Ja, das wird aber dann immer mal schon gesagt, ne? Es ist aber dann aber nicht so klar. Jetzt zum Beispiel Quark, der mal seinen Cousin irgendwie von der Sternbasis freikaufen muss, weil da eine Strafe offen ist, die er allerdings auch erst bekommen hat, weil Quark Scheiße gebaut hat. Deswegen ist es nur fair, dass Quark es auch bezahlt. Aber da ist natürlich dann die Frage, an wen geht das denn eigentlich, dieses, in Anführungszeichen, Geld, ne? Oder das Latinum, geht das wirklich an die Föderation? Und ich glaub, machen das die das halt, was sie wissen?
Das wird einfach nur vernichtet.
Geschreddert. Genau. Direkt vor den Augen Quarks. Genau. Schredder, genau. Schredder.
Weil, genau. Was will man damit? Also man könnte wissen, das zum Außenhandel wieder verwenden.
Genau, wir haben ja gesagt, also die Föderation selbst oder auch die Erde, ne, nimmt ja durchaus offenbar ein, aber es ist eben nicht, um die einzelnen Personen individuell zu bezahlen, hier hast du was in die Hand, hier hast du was in die Hand, sondern eben, um es übergeordnet zu benutzen. Ne? Dann geht es zum Beispiel um die Nutzungsrechte von zum Beispiel, was weiß ich, einem Wurmloch oder ne, was auch immer, ne, eine Passage oder um Handel, um, was weiß ich, Dilithiumkristalle etc. Ja. Ne? Genau, aber es kann natürlich auch durchaus auch sein, dass auch selbst, wenn es eine Föderationsstation ist, ne, dass da jemand verknackt ist, dass aber diese Strafe gar nicht an die Föderation gezahlt wird, sondern eben an individuell einen Planeten, wo dieses Verbrechen begangen wurde oder so. Ne? Also deswegen kann man immer noch ein bisschen weiterspinnen. Also kann natürlich auch einfach ganz vieles sein.
Mhm. Okay, jetzt greifen verschiedene Sachen ineinander. Ne? Arbeit, ja. Recht und Gesetz.
Genau, Besitz, aber hier bündelt es sich einfach, ne? Immer in der Frage, was ist denn nun mit diesem Geld oder nicht Geld und wie ist denn diese Gesellschaft strukturiert? Da knüpft es sich jetzt halt einfach so zusammen, findest du nicht?
Ja, 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 doch, ganz genau. Nur es bleiben leider, und da bleiben bei euch, lieben HörerInnen, natürlich diese Frage oder die Antwort schuldig. Denn das wissen wir halt auch nicht. Wir theorisieren, terrorisieren am besten noch. Wir theorisieren, wir theoretisieren das halt auch nur, weil man so viele Möglichkeiten hat. Also spekulativ, wie das nach außen hin funktioniert. Aber ich finde es halt plausibel, dass man tatsächlich ein paar Sachen also als Strafe beschlagnahmt, die man dann eben nicht schreddert, wie du eben sagst, sondern tatsächlich für den Außenhandel wiederverwendet.
Oder auch für ein Kopfgeld.
Oh, ne? Kopfgeld. Ja, okay. Auf
Matt war ein Kopfgeld ausgesetzt.
Von der Föderation.
Genau. Ah, okay. Das zum Beispiel auch. Ja. Ne?
Würde ich gerne wissen, weißt du, ob da eine Währung angegeben wurde?
Ja, Credits.
Mhm. Also Föderationscredits, okay?
Mhm, offenbar, ja.
Ja. Ja gut, aber auch das kann ja ineinander greifen, ja? Mhm.
Ne? Ja, genau.
Es kann halt sein, dass es einen Wechselkurs zwischen Föderationscredits und Latinum oder LEC, hießen die bei den Cardassianern, hast du gesagt, glaube ich, ne?
Mhm, ja.
Dass es da tatsächlich Wechselkurse gibt, außenhandelstechnisch. Mhm. Ich denke aber schon wieder in diesen gegenwärtigen Dimensionen. Und möglicherweise bedenke ich irgendwelche Sachen nicht, die in der Zukunft im 24., nee, in der Gegenwart im 24. Jahrhundert eben nicht mehr der Fall sind. Und woher soll ich das denn wissen, wenn ich das einfach nicht kenne? Ne? Das kommt mir nicht in den Kopf.
Und also, aber genau das gleiche Problem hat ja auch die Autorenschaft. Ne? Mhm. Also da guckt man ja auch immer wieder durch unsere Brille und muss sich davon auch immer wieder frei machen und denken, okay, wie kommen wir denn dahin? Oder es passt ja eben auch, weil auf anderen Welten gibt es ja auch einfach Währungssysteme. Und natürlich haben wir keine Antworten, aber ich finde es halt hochspannend, irgendwie sich Gedanken drüber zu machen, wie kann denn das alles zusammenpassen, wie können wir denn da hinkommen, weil es gibt einfach auch von Star Trek aus keine Antwort, wie wir da hingekommen sein können, dann in dieser Utopie, in dieser Zukunft, aber das Spannende ist ja, sich damit auseinanderzusetzen und sich vor allem, und dafür steht ja Science Fiction, sich dann zu überlegen, was bedeutet das denn für uns heute? Ja. Ja, also natürlich gibt es, wird auch immer wieder gesprochen von sowas wie Währungsschwankungen, ne? Also hier Hannock und Quark sitzen auf der Defiant fest und haben da so einen Blindgänger in der Außenhöhle stecken und dann geht es um booleanische Währungsschwankungen oder natürlich gibt es, haben wir schon gesagt, auch Raubüberfälle mit Wer trauert um Morn, haben wir darüber erfahren. Dann auch, finde ich lustig natürlich, in Lower Decks, als wir ein Holo-Abenteuer von Dr. Teana und Shax sehen dürfen, in Schwarz-Weiß, Bonnie und Clyde spielend. Mhm. Und Mariner das kommentiert, dass also einfach nur Papier ohne inneren Wert irgendwie gestohlen werden soll. Sie ist total dämlich, wenn dann ja, da hat sie auch einen Punkt, ne? Natürlich.
Ja, genau. Da sehen wir den Blick aus dem 24. Jahrhundert in unsere Gesellschaft, so Papier, wozu? Aber genau das ist ja auch das, wo wir jetzt momentan auch sagen, was gibt Latinum seinen Wert? Ne? Ja, oder was gibt dem diesen Föderationscredits seinen Wert?
Ja, gut, also Föderationscredits sehe ich tatsächlich noch eher wie Papiergeld, weil Latinum ist ja quasi wie heute bei uns, was weiß ich, Gold oder Diamanten. Also hier haben wir tatsächlich diesen, ja, natürlich, was heißt natürlich? Natürlich geben wir dieser Sache halt eben auch als Gesellschaft einfach diesen Wert.
Ganz genau,
aber
das ist der
liegt
Punkt.
Eben an seiner Seltenheit. Wir können dieses Material selbst nicht herstellen. Ja. Währenddem wir aber Papiergeld drucken können, ne? Das ist der große Unterschied. Also wir müssen eigentlich diesen Wert des Papiergeldes irgendwie einlösen können, da haben können, ne? Also dann passieren ja natürlich diese großen Krisen, wenn dann halt irgendwie das nicht eingelöst wird, wenn man feststellt, dass, wie schon in der Vergangenheit passiert, der Kaiser mit dem Gold durchbrennt oder es veruntreut und das Papiergeld dann halt nichts mehr wert ist, ne?
Ja, genau. Oder es wird halt so viel nachgedruckt, dass man mit doppeltem Geld und gleicher Anzahl von Waren halt nur noch halb so viel bekommt.
Genau, ja.
Genau, das ist das, was ich am Anfang ja auch schon sagte, dass das Vertrauen in die Währung vorhanden sein muss. Wenn kein Vertrauen da ist, ist die Währung nichts wert. Die kann selbst mit Waren hinterlegt sein. Aber wenn keiner der Währung vertraut und sagt, ich will deine Euros nicht, sondern ich nehme nur, wie ich am Anfang gesagt habe, Zigaretten oder Brot oder Gold, dann ist die Währung, auch wenn sie gedeckt ist, nichts wert. Ja, wie du es eben auch schon sagtest, Sam.
Was mir noch begegnet ist in dieser Lower Decks-Episode Diplomatie mal anders, also wo sie auf Deep Space Nine zu Besuch sind, da erfahren wir natürlich auch, warum das so attraktiv ist, im Quarks zu trinken und zu essen und nicht irgendwie im Replimat der Föderation.
Klär mich nochmal auf, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Warum ist es so viel besser?
Weil, also zumindest nachdem das Wurmloch entdeckt wurde, Quark mit den Karema gehandelt hat und hat denen Technologie geklaut und hat diesen Quark 2000 Replikator geschaffen und der macht einfach viel tollere Produkte. Und deswegen ist dieses Franchise-Unternehmen entstanden und davon muss er dann 76% an die Karema abtreten, weil sie ihn sonst verhaftet hätten.
Ja, aber immer noch, also wenn er nur von diesem Geschäft mit diesem Replikator 76% Abtritt hat er immer noch gewonnen. Nee,
immer noch gewonnen, ja, aber von seinem ganzen Franchise-Unternehmen. Wir wissen mittlerweile, der hat ja quasi Quarks auf allen möglichen Planeten, ne?
Ja, wir sehen es ja einmal.
Serien auf, mittlerweile gesehen.
Wie heißt das da, wo dieser
Free Cloud?
Free Cloud, genau.
In Picard, genau, und auch in Lower Decks haben wir ja auch schon das Franchise-Unternehmen gesehen. Genau.
Das Quarks, ja, wie auf wir uns gefreut haben, als wir das gesehen haben.
Und Planeten.
Genau.
Ja, genau. Ne? Also hier auch wieder finanziell kriegt man die Ferengi.
Nicht weg.
Sagen, an den
weg.
Eiern. Naja.
Ach so, okay.
Mir ist auch nichts Besseres eingefallen.
An den Ohren.
Eingefallen.
Man kriegt die an den Ohren.
An den Ohren. Oh, natürlich. Ja, man kriegt sie an den Ohren. Sowas von. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ne? Gene Roddenberry hatte eigentlich darauf bestanden, dass man von Geld und Credits absieht.
Ja.
Und dieses eine Beispiel im Basanhandel, zweite Staffel, also wo Gene Roddenberry ja auch noch involviert war, da ist es also kein Thema. Da kommen die Ferengi an mit Gold und da ist es auch tatsächlich noch Gold, da spricht keiner von Latinum, das da noch drin steckt. Also da wurde dann irgendwie nach und nach so ein bisschen dran gearbeitet, was es denn eigentlich ist, was da so viel wert ist. Und ich habe ja auch gesagt, das, was die Föderation anbietet, das sieht man eben nur auf so einem Okuda-Gramm, also eben in der Präsentation.
Das habe ich noch nie gehört. Was ist das? Was ist ein Okuda-Gramm?
Ja, doch, das kennst du doch, oder?
Nein. Also
Michael
den Namen
Okuda.
Ja, natürlich, den kenne ich, aber ein Okuda-Gramm?
Genau, Michael Okuda ist ja der Designer gewesen und jetzt auch hier in Picard noch tätig gewesen, der eben diese Displays designt, beziehungsweise diese Elkas, also das Elkas-Design selbst. Ja, diese schönen Bögen, die das Ganze so umranden, wo auch Schaltflächen drauf und drin sind und
mit Zahlen drauf.
Farbgebung mit schönen Zahlen und Abkürzungen drauf. Mhm. Und das hat er sich ausgedacht. Deswegen nennt man diese Bildschirme quasi, also diese Grafiken, die man dort sieht, meistens Okuda-Gramme.
Ach so, ich dachte, das hätte man jetzt als LKs einfach immer insgesamt bezeichnet.
Genau.
Aber gut, ja, wenn du sagst, okay, ich habe den Namen oder den Begriff Okuda-Gramme heute zum ersten Mal gehört.
Ah, okay. Gut.
Okay. Vielen Dank.
Und das wurde übrigens genau dieses Okuda-Gramm, also das wurde ja früher auf Folie hergestellt und teilweise mit dem Skalpell die Sachen ausgeschnitten und Hintergrund beleuchtet etc. Und eben dieses Okuda-Gramm, das wurde 2018, glaube ich, verkauft, versteigert.
Okay.
Genau.
Cool.
Ja, aber nichtsdestotrotz, Roddenberry war eigentlich dafür, dass es eben kein Thema ist, ne? Und da fühlt man natürlich, also viele fühlen da einfach so eine gewisse Lücke, ne? Es wird nicht richtig erklärt, es bleibt so eine Leerstelle. Aber das ist eben manchmal auch, ne? Dass Science Fiction uns eine gewisse Leerstelle geben und das gibt uns ja eben auch den Raum für Fantasie und Überlegungen, wie es dann sein kann.
Generell finde ich, wenn eine Lücke gegeben wird, das kann ja mehreres heißen. Wie du eben gerade sagst, entweder gibt man der Fantasie den Platz oder, und ich meine, das widerspricht sich jetzt nicht unbedingt, oder man gibt uns damit die Information, das ist so weit verbreitet oder so natürlich, da sprechen wir schon gar nicht mehr drüber.
Mhm.
Wie
ja,
beispielsweise
das ist diese Selbstverständlichkeit.
Ja, genau. Also Selbstverständlichkeiten sind, finde ich, eine schöne oder ein klares Statement, entweder für oder eben ganz deutlich gegen eine Sache, wenn die gezeigt wird. Nein, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Fremdenfeindlichkeit gibt's bei uns nicht. Oder dass sich Stamets und Dr., wie heißt er?
Kalber.
Kalber, dankeschön. Dass Stamets und Dr. Kalber sich die Zahnbürstenbecher teilen. So schön eingeführt. Mhm. Diese Szene, fantastisch. Es wurde so deutlich und man brauchte nicht drüber sprechen. Es war an diesem Punkt klar. So ein Selbstverständnis finde ich ein deutliches Statement. Und da ist diese Freiheit für die Fantasie eine schöne Sache, aber ich finde, dieses Statement finde ich viel stärker.
Stimmt, ja. Das stimmt. Ich habe jetzt hier noch mal so ein bisschen drüber geguckt. Ich habe noch einen Punkt, der vor langer Zeit mal aufgekommen ist, nämlich in unserer Folge über Lieutenant Barclay, wo wir so ein bisschen drüber nachgedacht haben, wie das eigentlich ist mit in einer Gesellschaft, wo es kein Geld gibt. Ne? Was ist dann Effizienz oder was ist, wo wird
ich
gemessen?
Erinnere mich,
ne?
Genau.
Also weil,
dass man dem die Station überträgt und die Leitung und dass man denen das machen lässt, obwohl andere
ja,
Leute.
Ja, naja, und auch, dass er womöglich für manche Dinge mehr Zeit braucht. Das war ja so ein bisschen der Vorwurf dann auch von Geordi. Was haben sie denn eigentlich gemacht und den halben Tag verträumt?
Ach, das
okay. Oder irgendwie rumgestümpert und dann ist das Ding immer noch nicht repariert. Und dann gab es ja auch Rückmeldungen auf unserem Blog von Matt und von Daniela, die halt auch überlegt haben, wie das, beziehungsweise einmal glaube ich, dass es eben schön ist, dass gezeigt wird, dass alle dabei sind. Das ist ja genau das eigentlich das Ziel einer auch inklusiven Gesellschaft. Ne? Wobei so viel Inklusion sehen wir da eigentlich immer nicht so richtig.
Mit Barclay
nicht. Nee, mit Barclay, ja, später hinten raus schon, ja. Aber hier kommt halt erstmal dieses Problem auf.
Er muss ganz schön kämpfen im Vergleich zu anderen Personen, die ein gewisses Renommee haben. Und das hatten wir jetzt noch gar nicht gesagt. Ich finde, häufig ist es, oder ich, vielleicht haben wir es auch, oder ich habe es überlesen in dem, was wir gerade vorgetragen hatten, dass das Renommee so ein gewisser Credit ist. Dass, wenn Picard das sagt, dann machen wir das mal. Nicht, weil er das die Befehlsgewalt hat, sondern weil wir so, also da, weil er so einen guten Ruf hat, den lassen wir durch, der darf. Ja?
Aha, aber auch nicht durchgehend in seiner Lebenszeit. Also den Ruf muss er aufbauen. Ja. Und den Ruf wird er dann hinten raus auch ein Stück weit phasenweise verlieren. Ne? Also zum Beispiel in Staffel 1 und Staffel 2 Picard merken wir das, ne, wie sein Renommee gelitten hat.
Ja, wo er ein Visitors Badge drauf haben muss, was für mich auch ein großer Schock war. Wer sind Sie? Wie bitte? Und da drüber hängt so ein Modell der Enterprise D. Und
also er geht ins Sternflottenhauptquartier.
Ja, genau. Und ist Admiral und außer Dienst. Ja.
Ein Besucherausweis erbitten, ja. Aber natürlich, wie er da auftritt und was, also das sind nochmal ganz eigene Themen. Vielleicht machen wir auch mal eine Folge über Picard, ich weiß nicht, ich finde es auch so spannend. Mhm. Also aber ja, sein Renommee hat da ein Stück weit dann auch gelitten. Aber je nachdem, zu welcher Zeit man ihn kennengelernt hat, beziehungsweise in welcher Zeit wir ihn da jeweils dann in der Darstellung in Serien und Filmen erleben, ist es natürlich ja der Ausweis, der gute Ruf. Ne? Mhm. Ja, und bei Barclay war eben dieses Thema, also natürlich muss es für die jeweilige Zeit, für die die Folge produziert ist, halt eben auch dargestellt werden. Wenn man immer nur in Anführungszeichen zeigt, dass alles super läuft, dann ist das Thema vielleicht für uns gar nicht so ersichtlich. Ne? Mhm. Auch wenn das zum Beispiel gut funktioniert, dass die Zahnbürsten beide im gleichen Becher stehen oder so, ne? Weil das dieses Statement dann viel schwerer wiegt. Aber das müssen wir auch lesen können, ne? Dieses Bild. Und wenn ein Barclay womöglich phasenweise einfach nur in seinem Leben oder innerhalb des Dienstes, ja nicht durchgehend, womöglich phasenweise, eben in Anführungszeichen leistungsschwächer arbeitet als andere in seinem Team, dann muss uns das erstmal gezeigt werden, ne? Und dann muss gezeigt werden, dass es okay ist. Und das war halt die Art und Weise dieser Zeit, uns das zu zeigen, es erstmal als großen Konflikt aufzumachen. Und dann zu zeigen, es ist in Ordnung, ne? Jeder hat seinen Platz an Bord des Schiffes und wir arbeiten alle zusammen. Und dann kam eben noch die Rückmeldung von Daniela, die sagte, na ja, aber wenn man mal mit jemandem zusammengearbeitet hat, der eben nicht sein Soll erfüllt, ne?
Ich erinnere mich.
Dann müssen das die anderen ausgleichen. Und das ist extrem anstrengend und das ist überfordernd für die Person womöglich. Ne? Das kann man halt nicht dauerhaft machen. Also das System müsste daran was ändern. Und aktuell ist die Arbeitswelt häufig nicht so, dass sie was dran ändert. Also ich kann dazu sagen, eigentlich gibt's da zum Beispiel für Integrationsämter, dass man dann einen Ausgleichsantrag stellt, dass zum Beispiel der Arbeitgeber Gelder gezahlt bekommt, um eben diesen Ausgleich zu finanzieren, dass dann eben jemand mehr Stunden bekommt oder eingestellt wird, um eben das, was dann da in dieser, in Anführungszeichen, Schicht oder wie auch immer ist, nicht abgedeckt wird von der individuellen Leistung der einen Person, dann eben von jemand anders mitgetragen werden kann, um da eben diesen, um eben Inklusion zu leben. Ne? Aber jetzt hier bei Barclay ist es eben aufgefallen, dass er das eben nicht hat. Und jetzt ist hier die Frage, muss er dieses Soll denn erfüllen? Denn eigentlich sollte es in der Sternflotte doch möglich sein, dass es das erst gar nicht geben muss. So wie heute, dass dann auffällt, aha, er schafft nicht 100%, also ne? Dann er leistet nur, ich weiß nicht, 75%. Und dann gibt es eben ein Amt, wo man beantragt nach entsprechender Begutachtung und Nachweise etc. pp., dass diese 25% eben zum Beispiel vom Integrationsamt getragen werden, damit der Arbeitgeber das irgendwie auffangen kann, damit man nicht als Arbeitnehmerin, die eben nur 25% weniger leistet oder erwirtschaftet oder was auch immer da zu tun ist, ne, dass man dann eben nicht gekündigt wird, damit man jemanden einstellen kann, der eben 100% bringt. Und das kann ja hier in der Sternflotte eigentlich nicht das Problem sein,
ja,
oder?
Ich gebe dir natürlich recht, dass man den Leuten, die das nicht leisten können, und wenn man den Platz auf so einem Schiff hat, natürlich dann entsprechend weiteres Personal vorhalten kann. Auf der anderen Seite ist es so, dass, also ich will gar nicht mal in diese Richtung gehen wie Daniela, dass man dann mit Argus-Augen auf diese eine Person schaut, sondern ich glaube sogar andersrum, dass diese eine Person und Barclay vielleicht insbesondere selbst es sich gar nicht wünschen würde, diesen in Anführungsstrichen Makel des ich leiste nur so und so viel Prozent angehängt bekommt. Wenn du weißt, was ich meine, ne? Dass man sagt, okay, ja, dem Barclay, da müsst ihr tatsächlich noch mal ein bisschen unter die Arme greifen. Ich glaube nicht, dass er selbst, also ist nur Vermutung, aber ich glaube nicht, dass er selbst wollen würde, dass man ihn als, ich sag's mal im übertriebenen Sinne, Pflegefall oder in Person, die Hilfe braucht, darstellen würde.
Ja, ich weiß, das ist natürlich heutzutage auch ein gewisses Stigma und ein Makel, ne? Und natürlich muss man damit auch für sich selber irgendwie klarkommen. Und ich finde es total schade, dass es so ein Stigma ist.
Ja.
Andererseits finde ich, sollte es selbstverständlich sein, damit umzugehen, irgendwie als Gesellschaft, ja. Und natürlich individuell ist, je nachdem, um was es geht, schwierig, ne? Ich meine, keine Ahnung, es kann ja alles Mögliche betreffen. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie, ich will da nicht eine Diagnose oder irgendeinen Stempel auf irgendwen oder irgendwas setzen. Es gibt ganz viele Gründe, warum, keine Ahnung, da gibt es, was weiß ich, eine gewisse Stückzahl abzuarbeiten und man schafft halt einfach weniger als Person B oder so. Und na, ich weiß es nicht. Ich finde es auch schwierig, irgendwie zu beurteilen. Wir hatten ja ausführlich über die Konflikte da gesprochen, die Barclay an Bord hatte. Das so einzustufen, es war ja dann unterm Strich auch einfach auch was sehr Menschliches, es war was Zwischenmenschliches, ne?
Ja.
Es musste Picard dann erstmal auf den Tisch hauen und selber auch in die Falle tappen, ihn Brokkoli zu nennen, bevor dann alle anderen mal angefangen haben, drüber nachzudenken und mal sich ihm anders zu begegnen auch, ne? Aber andererseits, es kann doch hier eigentlich nicht um Effizienz gehen, ne? Es wird doch hier nicht, wird so gewertet, das wäre wirklich sehr schade.
Ja, in der Tat. Ich glaube auch nicht, dass es die, weil du sagtest Stückzahlen, ne? Da haben wir dann die Quantität. Und vielleicht ist die Qualität ja Quantität pro Zeit. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es ist die Arbeitsqualität, die entscheidend ist. Und da hat tatsächlich, wenn es denn
da war um eher zwischen, unsicher, ne?
Ja, genau, wenn es da um Zwischenmenschliches geht, ist er halt einfach unsicherer als andere. Insbesondere am Anfang. Später hat er das Problem ja nicht annähernd in diesem Maße.
Also nicht nur im persönlichen Auftreten unsicher, sondern auch seine Arbeitsleistung war unkalkulierbar, also unsicher.
Genau.
Ne? Man gibt ihm eine Arbeit und man kann nicht sicher sein, dass die dann auch wirklich funktioniert. Also wenn er auch vielleicht sagen würde, ich brauche eine Stunde länger, dann kann man dann aber noch nicht sicher sein, dass es wirklich repariert ist. Also es gab ja aber auch blöde Situationen, es waren die Umstände, es war die die Handlung, die A-Handlung hat ihm da übel mitgespielt und so weiter. Das ist ja dann alles aufgeklärt worden. Wir haben da ausführlich schon mal drüber gesprochen. Aber nichtsdestotrotz, ne, also gerade finde ich, das ist wirklich so ein Schritt, ne, wie du vorhin gesagt hast, wie kommen wir denn dahin, von dem Geld wegzukommen, von diesem wirtschaftlichen Denken wegzukommen? Ich denke, hier gerade ganz konkret im Arbeitsleben, da ist ein entscheidender Punkt. Da muss dieser Schritt auch dolle gemacht werden. Und ich glaube, da sind wir noch nicht weit genug, irgendwie dahin zu denken, oder, ne, weil wir immer noch so in unseren Strukturen, in diesem Leistungsbewusstsein und nach Effizienz und dann, ne, wer, also ihr wisst ja auch sehr individuell, beziehungsweise auch teilweise sehr willkürlich, ne, was verdient wer, ne, also Geld, ne, wie viel Euro, wie viel Dollar, was auch immer, wer verdient wie viel, wir haben gerade vorhin vom Autorenstreik gesprochen, ne, was ist denn angemessen, ne, so, und da geht es zum Beispiel auch um Gewinnbeteiligung, wenn eine Serie gut läuft, etc.
Genau, das sind
also,
die jetzt hinten
was
raus.
Ist denn fair? Was ist denn gerecht? Ne? In der Föderationscharta steht, es soll gerecht zugehen. Was ist denn gerecht? Ne? Schwierig, ja, sehr schwierig. Und jetzt hier individuell am Arbeitsplatz, ne? Was ist gerecht? Ne? Wer arbeitet wie viel und so weiter? Und natürlich gibt es eine gewisse Ressource. Ne? Es gibt so und so viele Betten an Bord des Schiffes. Man kann nicht sagen, ach, ihr wollt alle nur Teilzeit arbeiten. Ach, na dann verdoppeln wir halt die Mannschaft, ne? Ich weiß, schwierig, ja, aber wo kommen wir denn, wie kommen wir denn dahin, da nicht zu denken und ihr müsst alle hier wie aus der Schablone gepresst kommen und alle leistungsfähig gleichermaßen sein, ne?
Auf diese Frage versucht ja diese Folge Good Shepherd eine Antwort zu geben.
Ah ja, ein gutes Beispiel, ja.
Es ist jetzt nicht wirklich eine Antwort auf diese Frage, aber die Leute sind, und das sagen ja auch einige, der eine sagt, dass er eigentlich nur seine so und so viele Monate abreißen wollte.
Ja.
Und dann wollte er, ich weiß jetzt nicht, in irgendeiner Akademie oder wollte
er. Ja, der wollte irgendwie, der war Forscher, ne, war irgendwie Physiker oder so und wollte einfach nur irgendwie paar Monate da mitfliegen, damit er die Berechtigung hat, irgendwie an der Akademie zu forschen und war, ich weiß nicht so, ich sag ins, ja, ins Blaue, war Astronom oder theoretischer Physiker. Genau. Und jetzt sitzt er die ganze Zeit am untersten Ende des Schiffes, quasi in den absoluten letzten Ecken. Und forscht so vor sich hin, ne? Lower Decks und forscht so leise vor sich hin und will mit niemand Sozialkontakte haben, ne? Mhm.
Und ich kann seine Position, auch wenn er wirklich creepy ist, dieser Typ, ne? Beziehungsweise er hat halt so seine Eigenarten. Was heißt creepy? Das ist vielleicht auch schon übertrieben. Der hat halt
werden, ne? Mhm.
Er sagt sinngemäß, dass er nicht Teil der Mannschaft ist oder nicht Teil der Familie, so wie sie sich selbst dann auch sieht, sondern er leistet hier nur seine Zeit ab und die ist total drüber. Ich wäre schon längst weg und erwarten sie nichts von mir. Während eine andere Person schon immer sich total stresst, die junge Frau, diese, was ist eine Bajoranerin, glaube ich, ne?
Oh, ich weiß, ich habe es schon länger nicht gesehen, das ist jetzt auch schon wieder, ich glaub, zwei Jahre her.
Aber das sind so Typen, in die kann man sich hineinversetzen. Ich habe es noch neulich gesehen, aber ich weiß die Namen jetzt nicht mehr. Und sie hat ihre Schwierigkeiten, also ich will es gar nicht genau beschreiben, aber diese Leute, die machen ihren Job, weil sie dazu gezwungen sind, nicht von der Föderation, sondern weil sie von zu Hause weg sind. Sie sind auf dem Floß, auf dem Meer ausgesetzt. Und dann rudert man halt, ob man gut rudert oder nicht. Aber du ruderst, du versuchst dein Bestes und alle gucken dich an und sagen, ja, also wirklich, das machst du nicht gut. Und dann sagst du, ja, aber ehrlich, mir bleibt doch nichts anderes übrig, ich kann es nicht besser.
Ich wollte nicht hier sein, ja.
Ja, und ich verstehe das, ich kann mich in diese Leute hineinversetzen, wo ich dann halt vorhin auch sagte, ich kann ja nichts. Ne? Ich kann mit Leuten sprechen. Ja,
ganz ehrlich, was soll ich dann machen im 24. Jahrhundert? Keine Ahnung, muss ich mir erstmal was suchen. Da muss ich, wie wir in der Folge über Arbeiten gesprochen haben, erstmal 50 Praktika machen.
Nein,
ne?
Du kannst doch einfach den Computer wiederholen.
Ja, das
Nein,
aber, kann ich auch.
Aber verstehst du, was ich meine? Das ist halt das, ich kann mich in diese Leute hineinversetzen, weil ich das Gefühl habe, ebenfalls nicht so gut zu sein wie die restliche Besatzung, die so ein, die so nicht Barclay ist, die so Picard und Janeway und wir sind so, wir machen das. Ja. Ne? Und wir entscheiden das jetzt und wir haben das alles im Kopf und das funktioniert alles. Und so sind diese nicht. Die sind so wie ich. Ne?
Und da finde ich tatsächlich auch diese Folgen immer gut, wenn wir mal Kontakt mit der Erde haben, wenn wir mal Menschen auf der Erde sehen, die eben keine Ambitionen haben, in die Sternflotte zu gehen oder jetzt hier in Lower Decks, was ist es, die erste Folge in der dritten Staffel, als sie grounded, als sie auf der Erde in Anführungszeichen festsitzen, die Cerritos muss repariert werden, Freeman steht vor Gericht und dann gehen sie in den Freizeitpark in Bozeman, Montana zum First Contact Freizeitpark und fliegen da mit dieser Attraktion, der Phoenix.
Eine echte Rakete.
In den Weltraum und da ist dieser Junge noch mit an Bord oder junge Mann. Ne? Und dann fliegen sie und für ihn ist das halt ein Riesending, ne? So wie, was weiß ich, wenn ich Achterbahn fahren würde, ja, ich würde halb sterben irgendwie und mir die Seele aus dem Leib schreien, ich weiß es nicht, ja. Und er halt auch, ja. Und die anderen sitzen vorne ganz routiniert, weil sie sind halt einfach Weltraumfahrende, ne? Sie sind es gewohnt. Und wir müssen uns, glaube ich, immer mal wieder vergegenwärtigen, dass wir immer diese Profis sehen, ne? Wie du sagst, ne? Wir sehen immer diese abgeklärten Profis natürlich kommen, die auch mal ins Straucheln oder begehen Fehler und so weiter. Aber prinzipiell haben die krasse Kompetenzen und haben einfach viel drauf, was das betrifft. Und dann sehen wir diesen Jungen, der da hinten sitzt und sich fast in die Hose macht, ja. Und ich denke mir, ja, stimmt, ne? Weil das ist nicht so aus diesem Holz, die Leute, die wir als Standard quasi anlegen, aus diesem Holz sind wir nicht alle geschnitzt.
Genau, richtig. Ich bin es definitiv nicht. Und wir dürfen nicht vergessen, diese weltraumerfahrenen Leute, die wir da sehen, das sind die Lower-Decker, die keinen Schimmer haben, die noch nicht gut drin sind.
Aber die sind auf dem besten Weg.
Die sind so gut, die sind, gut, Mariner ist ja total irgendwie, die ist auf einem anderen Planeten geboren, so, wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes.
Auf einem Schiff wahrscheinlich.
Genau. Also die sind ja so drüber mit den Leistungen oder so cool mit dieser ganzen Sache, mit dieser Situation, dass die tatsächlich deutlich über dem liegen, was ich mir zutraue.
Aber wir reden hier um Weltraumfahrten, ne? Wir reden um den Aufenthalt im Weltraum, auf einem Schiff, in einer Schiffshierarchie zu dienen und mit all diesen Begebenheiten und Abenteuern umzugehen, die uns da halt immer gezeigt werden. Aber wir erleben diese Leute eher nicht auf der Erde. Mariner war total gelangweilt und sagte, was sehe ich denn hier? Ich kann hier nichts mit anfangen. Und ihr Vater sagt, geh mal raus, da ist frische Luft. Und ich denke mir, wow, wir können uns alle vorstellen, wie das ist, mal rauszugehen, frische Luft, ums Gesicht wehen zu lassen und die Sonne auf der Haut zu spüren. Und ihr gibt das gar nichts, ne, weil sie nicht auf einer Welt groß geworden ist. Ihr gibt das halt nichts, ne? Sie funktioniert nicht auf der Erde, sie funktioniert in einem Raumschiff. Wir funktionieren auf der Erde. Und vielleicht sollten wir uns mehr darauf besinnen, auf der Erde zu funktionieren.
Also ich behaupte, dass Mariner, die auf der Erde schlecht funktioniert, auf der Erde besser funktioniert als ich auf der Erde. Also das ist so das Gefühl, dass ich so habe, dass die so total viel besser sind. Aber das ist ja auch das, was uns Star Trek häufig vermitteln will, dass das so ein Advanced Human ist. Ne, dass die dass sie ihre Probleme hier und da haben, das hat jeder, ne? Aber ich glaube, jeder aus seiner eigenen Sicht hat halt mehr Probleme als das, was uns von Star Trek Personal immer gezeigt wird.
Na, ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, mit den Problemen und mit unseren Schwierigkeiten individuell stehen wir da alle in nichts nach. Ich glaube eher, dass wir halt sie immer in ihrem absoluten Wohlfühlbereich und in ihrer Profession sehen. Und wenn wir uns gegenseitig in unserem Wohlfühlbereich, in unseren Professionen sehen würden, dann wäre das auch so.
Ja, man mag schon sagen.
Das erkennen wir individuell, glaube ich, immer nicht so an, ne? Deswegen also vielleicht dann auch immer noch mal zu bedenken, wo wir sind und wie wir uns bewegen. Und dann
ja, driften wir gerade weit
sehr,
ab.
Wir driften gerade sehr ab, aber im Grunde versuche ich gerade uns zu bestätigen, dass das, was wir gerade tun, nicht schlecht ist, nicht schlechter ist und das, wo wir wahrscheinlich drin gut sind, das ist, wo wir auch unser Geld mit verdienen und damit wären wir wieder beim Thema.
Ah ja, okay.
Na gut.
Ja. Ja, vielen Dank. Das hat gut getan, Tanja.
gerne. Und das finde ich, wie gesagt, interessant, in einer Gesellschaft, in der es kein Geld gibt, dann nochmal drüber nachzudenken, wo sind die Prioritäten? Und das haben wir so beim Thema mit Barclay ein bisschen behandelt und wie mit womöglichen Unzulänglichkeiten umgegangen wird. Also richtig auflösen können wir es natürlich nicht, aber es ist interessant, auch drüber nachzudenken. Ja, und mehr habe ich zu dem Thema tatsächlich auch nicht.
Okay, dann sind wir tatsächlich erstmal durch. Ich hoffe, dass ihr lieben HörerInnen euch wiederfinden konntet in dem, was wir gerade sagten, in meiner Spinnerei und Tanjas Faktenvortrag und Ideen. Und, ich bin froh, dass wir das mal endlich angegangen sind. Weil das brannte mir halt schon länger unter den Nägeln. Ich musste da tatsächlich drüber nachdenken und ich hatte mich auch auf die Sendung vorbereitet, dann haben wir es ein paar Mal verschoben, ich habe meine Notizen verloren, hat der Hund gefressen, ja. Oder irgendwie anders. Und jetzt habe ich es halt wirklich aus dem Hinterkopf nochmal rausgezaubert und ich glaube, das, was ich dann immer so gedacht habe, wie soll das funktionieren, konnten wir jetzt auch einigermaßen artikulieren. Denn mir ist es halt schon wichtig zu verstehen, wie kann das funktionieren? Oder ich meine, jeder von uns spinnt doch sein Headcanon dazu. Also, dass wir alle unsere Vorstellungen haben, wie sowas funktioniert oder eben nicht funktioniert. Und da ist es halt wichtig, da einfach mal so ein bisschen aufzufüllen und eine Möglichkeit zu schaffen. Star Trek funktioniert für mich. In der Zukunft funktioniert das. Das ist nicht so wie andere Science Fiction, wo ich mir denke, so, ja, okay, ihr habt hier ganz schön viele Parameter geschaffen, die einfach nicht zutreffen können. Und deswegen ist das eine ganz starke Fiktion. Aber Star Trek ist da so ein bisschen anders. Die versuchen halt wirklich, das am Leben zu halten. Und das funktioniert halt für mich auch immer. Und deswegen muss ich das halt im Hintergrund für mich auch immer füllen. Und das mit diesem Eigentum und Besitz ist halt, fand ich, schwer zu verstehen, insbesondere wenn man aus solchen Ferengi-Verhältnissen wie ich selbst komme.
ja, ich weiß nicht, ich möchte es nochmal wiederholen, einfach, dass wir es alle nochmal vor Augen haben. Also Besitz bedeutet, ich kann es benutzen, ne? Und Eigentum heißt es, ich habe das Recht daran, ne? Also du hast vorhin das schöne Beispiel für in unserer Vorbesprechung, dass ich es auch vor Augen nochmal habe, gesagt, du gibst mir einen Stift, ich bin jetzt im Besitz des Stiftes, ich kann damit schreiben, ich kann ihn nutzen. Aber das Recht an dem Stift behältst du, weil du bist da Eigentümer. Genau. Und da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit gibt es denn Eigentum? Zum Beispiel auf der Erde, ne, ist der Grund und Boden die Erde selbst? Ist das womöglich Allgemeineigentum? Ne? Und man hat aber individuellen Besitz, wie zum Beispiel das Chateau Picard. Und das offenbar ist das so, das vererbt man ja. Ne? Also mindestens den Besitz daran vererbt man,
Eigentum.
Das haben wir gesehen.
Das Eigentum daran vererbt man.
Nee,
also den Besitz,
Nutzungsmöglichkeit. Ja. Aber ob man auch Eigentümer ist, gute Frage, ja. Das ist fraglich, das wissen wir nicht.
Ja. Vielleicht ist es halt auch einfach so, dass das Bedürfnis nach Eigentum vollständig versiegt ist.
Ich bin mir nicht sicher. Ich finde es zum Beispiel interessant, jetzt gehen wir doch noch mal ein bisschen ins Thema rein, aber ich finde es zum Beispiel interessant, dass manchmal ProtagonistInnen sehr drauf pochen, an was das Eigentum zu haben. Wie zum Beispiel, also klar, individuelle, kleine Eigentümer, Besitztümer, teilweise wird ja auch einfach alles mal frisch repliziert. Ich meine, sowas wie Klamotten oder so, du kannst in Urlaub fahren, alleine nur mit einem Chip oder so, und dann wirst du dir alles replizieren oder so, je nachdem. Und es gibt dann bestimmte Dinge, ne, die besonders für einen Wert haben, wie zum Beispiel das kleine Hologramm von Tasha Yar für Data. Ich muss immer dran denken, wie er packt, ne, was er einpackt, eben die Dinge, die ihm geschenkt worden sind, die ihm emotionalen Wert geben, die Bücher von Picard, das Hologramm von Tasha, seine Auszeichnungen, seine Ehrungen, ne, das sind Dinge, die er einpackt. Und gut, er braucht halt einfach auch keine Klamotten, das ist nochmal ein anderer Vorteil. Ja. Aber auch selbst die Leute, die Klamotten brauchen, verreisen auch häufig mit leichtem Gepäck. Je nachdem, wo man hin will, wenn man viel replizieren kann, ist natürlich ein Vorteil. Aber abgesehen davon, wo wir sehen, dass es wichtig ist, wie zum Beispiel die La Serena. Ne? Rios war es ganz, ganz wichtig zu sagen, dass es sein Schiff ist. Ja, das hat er womöglich gekauft. Also er hat womöglich Geld verdient und er hat es gekauft. Es war in seinem Besitz. Und dann hat er es, das ist nämlich das Interessante. Nee,
dann ist es sein Eigentum.
Es ist sein Eigentum. Und dann hat er es Seven überlassen und sagt selber, er ist nach wie vor der Besitzer und der Eigentümer, Entschuldigung. Und sie besitzt es jetzt nur aktuell und nutzt es. Ne? Ja. Aber sie sagt, nein, ich bin jetzt der Eigentümer, du hast es mir gegeben.
Ja, okay. Ne?
Und
ja,
vielleicht gibt es immer so ein...
Ja, ja, vielleicht fliegt es ineinander, dieses Besitz und Eigentum in dieser Zeit, wer weiß. Aber auf der anderen Seite würde ich behaupten, dass Picard von der Enterprise D auch zu dem Zeitpunkt, als das kommandierte, auch sagt, das ist mein Schiff.
Das ist mein Schiff, ich bin jetzt quasi kommandierend, also besitze ich es, aber es ist nicht der Eigentümer, das ist die Sternenflotte. Und dann übergeordnet die Föderation.
Ja. Ist es schwierig, das eine vom anderen zu trennen in diesem Zusammenhang? Es ist,
okay, gut. Das war nochmal ein Versuch, nochmal ein kleines Abbiegen zum Thema. Aber jetzt denke ich, Peter, haben wir es, oder? Und ich hoffe, wir hören uns auch nächsten Monat wieder. Es hat ja jetzt zweimal nicht geklappt, tut mir leid. Aber manchmal kommt das Leben dazwischen, so ist es.
Ja, dafür hören wir uns ja jetzt gerade.
Bis bald. Ja, genau.
Für die HörerInnen, ich meine, ich wiederhole es ein, oder wir wiederholen es nochmal. Du wirst mich jetzt gleich korrigieren, weil ich mir immer nicht merken kann. Man kann uns ja immer schreiben. Und ihr wisst, ihr habt das alles schon so 100-mal gehört. Nee, 100-mal nicht. Und 28-mal habt ihr es schon gehört. ihr hört uns, oder beziehungsweise ihr könnt uns schreiben auf
Twitter bei @trackipedia. Vielen Dank für eure Nachrichten immer. Ich freue mich immer. Und ihr meldet euch und sagt, dass ihr uns gerne hört und dass ihr uns gerade entdeckt habt oder dass ihr irgendwelche Wünsche für mögliche zukünftige Folgen habt. Vielen Dank dafür. Das kommt auch an bei Mastodon auf @trackipedia@podcasts.social. So, jetzt musste ich auch einmal stocken. Und auf unserer Internetseite könnt ihr uns auch im Blog schreiben oder dort im Impressum unsere E-Mail-Adresse finden, nämlich unter trekkipedia.podigy.io. Ja?
Okay, ja, also herzlichen Dank nochmal, dass du mir redaktionell hier helfen konntest, weil ich bin ohne dich aufgeschmissen. Okay, also.
Ohne dich auch.
Es war mir, das geht nah. Es war mir mal wieder eine Freude, es hat Spaß gemacht. Und sei doch für den nächsten wieder dabei. Tanja, bis dann.
Bis dann, tschüss.